Willkommen zu Mobile Max, Ausgabe Nummer 15. Immer noch 15. Ohne Jingle. 15.
Aber dafür diesmal mit Thema.
Und mit Vorstellung. Ich bin Tim.
Ich bin Dennis. Max.
Und hallo. Da sind wir wieder, wir drei, wir Schlingel. Wir, die wir Prognosen wagen, um danach komplett auf die Nase zu fallen.
Ich zum Beispiel. Wir Glaskugelblicker.
Epic Fail, sagt man heute.
Epic Fail, ne? Was habe ich gesagt? Geht gar nicht irgendwie, alles aus
einem... iBrick wäre kompletter Schwachsinn, quasi.
Ja, darüber braucht man gar nicht zu reden, dass man das irgendwie aus einem Teil schnitzt.
Und was, das geht gar nicht.
Und dann kommt dieser Sucker, dieser, wie heißt er, Jonathan Ive, und sagt irgendwie...
Jonathan Ive.
Ive. So heißt er doch, oder?
Ja.
Ja, so heißt er irgendwie.
Der Brite.
Genau, der Brite kommt und sagt, ach, ich wollte, dass das alles ganz hübsch ist und schön. Naja, und jetzt ist es alles
aber
ganz hübsch und schön.
Eigentlich zu deiner Ehrenrettung,
ja,
du hattest denn gesagt auch, dass du darauf hoffst, dass die stabiler sind und in sich geschlossener und weil sie aus einem Stück sind.
Und er hat gesagt, dass er irgendwie dieses mit den schwitzenden Händen und so, diese Oberfläche, dass alles scheiße ist und jetzt ist das Aluminium ja wirklich oben, ne?
Ja, ich muss sagen, ich habe nicht wirklich eine Ahnung von solchen Produktionsprozessen. Ich bin halt davon ausgegangen, dass man das, wie das R gebaut ist, dass das sozusagen auch ohne Fräsen möglich ist. So. Nicht, dass ich da mich wirklich viel mit beschäftigt hätte, aber dass das sozusagen jetzt ein einziges Alu-Gerät ist, das war ja mein erklärter Wunsch. Vor allem die Oberfläche, und das scheint ja nun wirklich soweit zu sein. Das heißt, dieses Problem der MacBook Pros und der PowerBooks zuvor, was ich immer hatte, dass man eben dieses Plastik durchschwitzt, sollte der Vergangenheit angehören.
Wie findet ihr denn überhaupt die neuen MacBooks?
Cool.
Also ja, ich denke, das ist ein ganz großer Wurf. Also da haben sie jetzt endlich etwas abgeworfen, was einfach total überfällig war und sie haben wirklich viel drüber nachgedacht. Und dass das so lange gedauert hat, das denke ich, ist jetzt auch klar, warum. Weil sie erstmal die Produktionskapazitäten schaffen mussten, um diesen aufwendigen Gehäuseherstellungsprozess herzubekommen. Also diese Unibody-Enclosure-Technik, die sie da jetzt auch nochmal im Detail vorgestellt haben, ja, das ist dann wahrscheinlich der Brick, was weiß ich.
Na klar, es ist halt aus einem Stück so.
Kommt aus einem Stück und das ist natürlich großartig. Ich meine, ich habe das MacBook Air, meine Freundin hat das ja, und das ist einfach ein super Teil. Ja, diese Stabilität, das ist also diese Verwindungssteifheit vor allem. Also Stabilität trifft es irgendwie nicht so richtig. Dass das Ding einfach überhaupt nicht mehr flext, zumindest nicht mehr merklich flext. Ne? Wenn du so dein MacBook oder PowerBook oder was auch immer, MacBook Pro in die Hand nimmst, so links und rechts fasst und dann so ein bisschen die Hände gegeneinander verdrehst, da ist einfach Torsion im Spiel sofort. Ne? Es knarzt und so. Das ist zwar schon stabil, aber man merkt einfach, es bewegt sich. Und das, denke ich mal, ich habe jetzt so ein neues Teil noch nicht in der Hand gehabt. Ich denke, ihr dürftet auch noch keinen Erfolg gehabt haben, aber hier beim Apple Store in Toronto hatten sie noch keine.
Also ich bin heute extra zum Alex gefahren, ins Alexia, da hatten sie auch noch keine. Da haben sie gesagt, irgendwas von wegen in 2 Wochen vielleicht.
Auch beim Mediamarkt oder was?
Beim Mediamarkt da drin, ja. Hm. Da ist ja so ein Apple-Händler oben drin, so ein spezieller.
Ja.
Ja, ich dachte, das ist das, was dem Apple Store am nächsten kommt.
Nee. Ich glaube nicht.
Naja, das ist ja so Apple in Apple Store in Store oder irgendwie sowas, keine Ahnung.
Ja, aber ja, das ist schon von Apple organisiert. Lust. Das ist schon von Apple organisiert. Ja,
aber irgendwie gehört das nicht so richtig dazu. Ansonsten, ich habe ja gesagt, nee, Nvidia glaube ich nicht dran. Jetzt ist es Nvidia. Also damit habe ich daneben gelegen.
Mhm. Da hatte ich so recht keinen Überblick. Das macht natürlich schon schwer Sinn. Und da sie ja nun bei den Prozessoren nicht wirklich zugelegt haben, ist das natürlich eigentlich die wirkliche Performance-Meldung. Und ich finde da mehrere Sachen dran sehr interessant an diesem Nvidia-Chipset. Also erstmal, dass die überhaupt welche bauen. Also dass die solche kompletten Chipsets bauen, die man dann auch in Laptops einsetzen kann.
Schon länger, oder? Ist doch deren Business halt auch Chipsets.
Ist das so, dass man wirklich mit einem Chip einen kompletten Rechner mit Grafikkarte, mit so einer Hochleistungsgrafikkarte onboard? Gibt es das schon länger von denen?
Ich weiß jetzt nicht, ob es auf einem Chip ist. Es ist aber wohl der Vorteil gegenüber Intel, die da wohl 2 Chips haben, aber Intel hat schon länger so Chipsets für die CPUs im Angebot. Das ist also nichts Neues.
Gut, aber das ist dann zumindest die letzte Entwicklung. So, und offensichtlich haben sie da ordentlich Performance reingesteckt. Wenn ich das richtig zusammenfasse, hat dieser 9400M, also der auf dem Chipset mit drauf ist, 16
Der
Cores.
integrierte sozusagen.
Genau. Der hat irgendwie 16 Cores und das ist halt auch diese CUDA-Technik, also für die kommende Technologie OpenCL, Snow Leopard, ideale Voraussetzung. Das ist genau die Ressource, die sich mit OpenCL künftig unter macOS X sehr leicht nutzen lässt. Beziehungsweise auch jetzt schon genutzt wird, wie zum Beispiel von der Creative Suite CS4. Die hat ja auch Hardwarebeschleunigung mit drin. Und die nutzen meines Wissens eben auch diese Technik.
Zu CUDA kann ich gleich noch kurz was erzählen. Und zwar habe ich gehört in unserem Chatsystem hier, dass die Jungs von, was waren das, Mplay oder VLC? Ne, Quatsch. Die H264 Jungs, also X264, ist ja so ein der H264 Codec. Da gibt es einen, der heißt X264. Und die haben zusammen mit den Nvidia-Entwicklern oder Technikern, wie auch immer, versucht, den H264 Codec mit diesem CUDA zu implementieren. Und sie haben es auch mit deren Hilfe nicht geschafft, denen ordentlich schnell hinzukriegen. Also wir sehen hier auch erst so ein bisschen den Anfang der Entwicklung, bis man es schneller hinkriegt als mit der CPU, dauert es noch eine Weile. Jedenfalls bestimmte Jobs. Und H264 ist anscheinend noch nicht so weit. Ist auch ein
Dazu
bisschen
passt.
komplexer als Bildbearbeitung, weil es ja halt schon Video-Encoding ist, wahrscheinlich noch mal was anderes.
Geht es um Encoding oder um Decoding?
Encoding.
Aber das Decoding läuft schon mit Hardware-Unterstützung, oder nicht?
ja, meistens ja bei diesen, so wie X264, die müssen ihren Source ja schon sehr generisch halten. Und meistens sind die ganz normal softwaremäßig ohne Hardware-Unterstützung. Also auch hier VLC und hier Mplay und so, ich glaube, so richtig in die Hardware gehen die nicht ran. Das ist schon anders. Als wenn du QuickTime benutzt, da kriegst du, glaube ich, da schon mehr von ab, von
Ja, eben.
Hardware.
Ich denke, unter macOS X hast du diese Hardwarebeschleunigung.
Ja, da müssen wir mal gucken, aber ob man die halt dann auch bei H264-Encoding kriegt, schauen wir mal.
Das wird sich zeigen. Ich denke mal, das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum sie QuickTime neu schreiben. Also das QuickTime X, da habe ich ja ehrlich gesagt hohe Erwartungen genau daran, dass sie also die OpenCL-Geschichte benutzen, um alle ihre Codecs, sei es Encoding oder Decoding, zu beschleunigen. Aber da sind wir wieder im klassischen, wissen wir eigentlich nicht so genau Bereich, da sollte man nicht so viel rumlatschen.
Also irgendeine Firma hat jetzt, irgendeine russische Firma hat eine Software zum Knacken von WPA und WPA2 Passwörtern geschrieben und die hat GPU-Beschleunigung und soll wohl dadurch um einiges schneller werden als mit CPU-Beschleunigung. Also es hängt
Ja, das
offensichtlich
war
sehr.
vor 2, 3 Tagen auf Heise und die können es natürlich prima beschleunigen, weil Passwortknacken kann man natürlich super parallelisieren, ne?
Ja, für Krypto
Klingt
ist
eigentlich
sowas ja
logisch.
auch optimal, ja, generell.
Hundertfache Geschwindigkeit, wenn ich das hier richtig sehe.
Ja. Überrascht mich überhaupt nicht. Also das ist eigentlich so das, wofür es auch wunderbar taugt. Ja,
Ah, das mit
vielleicht
den zwei
zurück zu den.
Grafikkarten ist ein bisschen.
Ja.
Ist ein bisschen lustig im MacBook Pro, oder? Was haltet ihr denn davon? So dieses, wenn ich ein Spiel spielen will, muss ich mich erst ausloggen? Das ist ein bisschen doof, finde ich ja. Irgendwie klingt das
Nö,
nach so
musst du
nichts
gar
ganz und
nicht.
nichts
Das
halben.
ist die Frage, was dein Default ist. Du kannst ja auch die ganze Zeit das High-End im Default halten, aber dann schluckt er halt mehr Strom.
Klar, aber irgendwie klingt das doch so ein bisschen so, ja, wir wollten kleinere Akkus einbauen, haben aber nicht ganz die Stromersparnis rausgekriegt, die wir wollten, und haben darum zwei Grafikkarten eingebaut. Oder warum? Oder geht das nicht? Kann man die einfach nicht rausnehmen aus diesem Chipsatz? Ist der Chipsatz auch
Der Chipsatz
ohne mal,
besteht
das
zu
ist im
70% daraus.
Chipsatz
Genau, das ist einfach ein Chip und der besteht zu 70%, das war ja auch in dieser Präsentation, wurde das ja erwähnt, der besteht zu 70% aus dieser Grafikkarte. Das ist einfach ein Teil davon. Und sie haben sich jetzt von der Architektur eben für diesen Chipsatz entschlossen und von daher ist der im MacBook Pro halt einfach mit drin. Da das dann aber nicht ausreicht als Performance, haben sie halt zusätzlich noch einen extra
einen ordentlichen
Grafikstein
reingetan.
reingehauen, genau, der dann irgendwie locker nochmal doppelt so schnell ist, wenn ich das richtig sehe. Also er hat zumindest die
Ihr habt
doppelte
ja auch
Zahl.
wie sagt man hier, den Stream gesehen, oder? Also die Keynote als Video.
Genau.
Ich finde ja,
Habe
find ja
ich gesehen.
Jonathan Eve so lustig, der macht so ein bisschen so immer den verrückten Professor, habe ich so ein bisschen das Gefühl.
Verrückter Professor?
Naja, so dieses, wie er mal so ein bisschen gelacht hat, als er den Prozess vorgestellt hat, sowieso, weil er sich so gefreut hat, wie toll der ist und niemand außer ihm lachen konnte, weil natürlich niemand die Komplexität dieses neuen Alu-Prozesses versteht. Das fand ich sehr lustig.
Na, ich würde sagen, der ist auf jeden Fall sehr angetan und sehr berührt von seiner, von seinem eigenen Design. Das zeichnet ihn ja auch aus.
Offensichtlich.
Ja. Ja, war überhaupt interessant zu sehen, wie viele wie viel Führungspersonal für die doch relativ kleine Präsentation zum Einsatz kam.
Wieso wären alles? Waren nur zwei.
Na, das erste Mal überhaupt Tim Cook.
Ja, na sonst ist Oliver Schiller immer da.
Sonst ist der Schiller häufig da, aber diesmal war eben der Tim Cook da. So, und
ich fand, er macht seinen Job ganz gut.
Ja, aber es war sicherlich auch so ein klares Statement in die Richtung mit, hier, guck mal, wir haben noch mehr Leute als nur Steve Jobs. Und die können auch was und die sind auch wichtig und die können auch irgendwie Reden halten und sind die doof.
Ja.
Ja, und zum Ende, das ist ja dann im Livestream leider nicht mehr gekommen, aber zum Ende bei dem Q&A ging es ja auch nochmal um den Gesundheitszustand von Steve Jobs, ne? Da wurde ja nochmal sein Puls an die Bühne, an die Leinwand geworfen.
Ja, sie versuchen halt diese Diskussionen zu beenden, das wird auch mal Zeit. Die führen wir jetzt nicht. Bleiben wir lieber nochmal bei diesen Chipsets und Grafikkarten. Also mit dem Umschalten, warum es nötig ist, dass man sich ausloggt, um zwischen der einen Karte und der anderen hin und her zu schalten, ist mir nicht so ganz klar. Kann aber einfach eine rein ästhetische Geschichte sein, dass ihr eben nicht ohne K-Flash, K-Zuckel und K-Wumms in der Lage sind, da hin und her zu schalten. Weiß ich nicht. Letztlich ist es ja so, wenn du dich ausloggst, beendest du den Windows-Server und der Windows-Server ist derjenige, der im Wesentlichen mit dem Quad-Subsystem und damit eben auch mit der Grafikkarte kommuniziert. Das hat auch sicherlich was mit dem Freilassen von Ressourcen zu tun. Die sind ja extrem eng verflochten, so die Grafikkarte und der Quad-Layer. Und das mag ein Grund sein, dass sie das jetzt zumindest vorerst mal so machen müssen. Vielleicht finden sie ja zukünftig einen Weg, da sozusagen einen cleanen Übergang zu machen. I don't know. Letzten Endes werden sich die Leute wahrscheinlich sowieso nicht permanent von der einen Grafikkarte auf die andere Grafikkarte umentscheiden.
Wahrscheinlich wird sich nach einer Weile rausstellen, dass 80% der MacBook Pro-Benutzer sowieso immer mit der internen Grafik arbeiten. Also ich kann mir
keine
das bei
Ahnung.
Mir gut vorstellen.
Ich denke, es gibt die Leute, die wollen einfach einfach die volle Leistung haben, sind aber trotzdem sehr mobil und für die ist einfach Akku wichtiger. Und wenn sie dann mal wirklich die Performance brauchen, schalten sie um. Und dann gibt es die Leute, die eigentlich dieses Teil eher zum Arbeitsplatz schleppen oder es sowieso eigentlich als ihren Hauptrechner auf dem Desk verwenden und die haben dann sowieso immer Strom dran und dann ist das mit dem Akku auch nicht so wichtig.
Also ich bin aber am coolsten wäre schon, dass umgeschaltet wird, oder ich mache Strom ran und automatisch nimmt er die große Karte.
Ja, dann wäre es so cool, klar. Aber so bis dahin, finde ich, halte ich das so ein bisschen so, naja, nicht Fisch, nicht Fleisch. So irgendwie wäre da noch ein bisschen was
naja,
praktisch.
Abwarten. Also
bei Windows musst du wahrscheinlich booten.
Also ich habe mal irgendwie, ich weiß nicht, ob das bei einem dieser Netbooks gibt's von Asus, gibt es einen relativ... Ist das von Asus? Schönes Halbwissen. Gibt es ein schönes Video im Netz. Auf jeden Fall auch zwei Grafikkarten. Genau das gleiche Prinzip. Eine separate und eine Onboard-Grafikkarte. Und die haben dann eine Taste, mit der man umschalten kann. Und da passiert einfach, das ist so klack, da geht kurz das Display aus, geht wieder an und du hast den Bildschirminhalt angeblich auf der neuen Grafikkarte. Also da sollte Apple noch ein bisschen dazu lernen.
Unter welchem Betriebssystem?
Das ist ja eine,
ich glaube,
eine
das war unter Linux.
Ciao.
Aber ich lehne mich jetzt gerade aus dem Fenster.
Ja, du lehnst dich
aber ich kann mir auch vorstellen, dass es schon jetzt eigentlich geht, wenn man irgendeine Tastenkombination gedrückt hält, dass es bloß, also was weiß ich was, wenn man dann Apfel-Alt-Control beim Klicken des Grafikkartenwechsels hält, dass es aber wahrscheinlich in einigen Programme damit Probleme haben werden mit dem Grafikkartenwechsel. Also gerade Programme, die eben direkt die Grafikkarte ansprechen. Also wenn du Photoshop CS4 noch am Laufen hast, was dann vielleicht eine Berechnung macht, gerade auf der Grafikkarte, ist das bestimmt nicht sonderlich erfreut darüber. Wenn
was ich eben gerade meinte, du hast halt die Programme laufen und die einzige Möglichkeit sicherzustellen, dass keine Programme laufen und dass die Programme nicht mit ihrem eigenen Ressourcenmanagement durcheinander kommen, weil sie irgendwelche Register, Buffer, Blöcke, Queues, was weiß ich, verwalten gerade, ja, ist einfach ausloggen. Und das ist eine relativ entspannte Methode. Ich glaube nicht, dass sie das so ohne weiteres hätten anders machen können. Dieses on the fly, klar, das ist das, was man haben will, aber ich denke, das geht einfach an den Realitäten der Technologie vorbei.
Ah, soll sich mal mögen. Ich denke, es ist eine Software-Geschichte, das kann man fixen auf Sicht.
Wird man sehen müssen. Auf jeden Fall denke ich nicht, dass das jetzt eines der wichtigsten Punkte ist. Wenn man sich über solche Sachen unterhält, merkt man wieder, dass man eigentlich nicht...
Aber habt ihr gesehen, man kann jetzt endlich irgendwie hinten den Deckel abmachen und die Festplatte austauschen.
Ja, hurra.
Ja, aber man muss nach wie vor rumschrauben, um an RAM ranzukommen.
Ja, aber außer RAM Apple wechselst du nicht so häufig wie deine Festplatte.
Festplatte habe ich noch nie...
Ja, ist nicht so, dass du deinen RAM mal rausnimmst und durch ein anderes RAM ersetzt, sondern du fügst da halt irgendwann mal in deinem Leben mal mehr hinzu und dann hast du halt RAM. So, und dafür sechs Schrauben zu lösen, ist okay.
Beim MacBook schöner, wo man an beides problemlos ankommt.
Aber habt ihr gesehen, dass das Limit auch immer noch bei 4 GB
ist? Es ist besser geworden. Es ist viel besser geworden.
Ja, aber sie schreiben es aber
erst. Ich habe gesehen, dass das nicht unbedingt so ist, sondern dass Apple sagt, dass es...
Ja.
Ja, aber das machen sie immer. Das haben sie auch schon früher bei ihren Macintoshes gemacht, die theoretisch von der Systemarchitektur mehr RAM verkraftet haben und als diese Steine dann auch wirklich auf dem Markt verfügbar waren, beziehungsweise auch selbst, also hoffe, mehr, als sie mehr verfügbar waren, konntest du sie reinbauen, dann hast du auch mehr RAM.
Das will man schon haben heutzutage, oder?
Das war immer so. Soweit ich... Ja, ich habe mir keine genauen Tech-Specs jetzt durchgelesen von dem Chipset, aber was ich so wahrgenommen habe, ist, dass sie wohl schon 8 GB können, nur dass derzeit halt 8 GB so dermaßen sinnlos teuer wäre dafür, dass Apple das selber nicht im Angebot hat und es war halt schon immer so, dass wenn Apple selber dieses Upgrade nicht anbietet, dass sie dann auch nicht draufschreiben, dass es geht.
Aber zur Zeit ist doch Speicher.
Wenn es ginge, würden sie es ja anbieten und da sie es nicht tun, gibt es es nicht, aber technisch wird es möglich sein.
Oh ja, weiß ich nicht. Also für meins irgendwie 4 GB für
DDR3?
Ich weiß gar nicht so genau. Naja.
DDR2, aber das ist jetzt DDR3 und ich weiß nicht genau, wie die Preise gerade sind. Ich habe nur gehört, sie wären irgendwie ridiculously high. Also du zahlst halt einfach derzeit noch eine große Strafgebühr. Ich könnte mir vorstellen, dass man in einem Jahr in der Lage ist, die ganze Karte rauszunehmen und durch einen 8 GB Riegel zu ersetzen. Aber das müsstest du dann wahrscheinlich auch tun.
Ja, das gibt es ja in einem Jahr. Ist ja kein Ding. 4 GB auf einem DIMM kriegen.
So.
Ja, aber jetzt noch nicht.
Ja, wir wissen es mal wieder nicht genau, aber meine Vermutung ist, dass MacBook Pro kann mehr,
aber ich sag euch das hier,
ist ja auch schon mal eigentlich so schlecht, auch das MacBook macht 4 GB.
Kosten hier 2 GB Module so um die 70 Euro und 4 GB Module, eins kostet hier 150, eins kostet 200 Euro. Also,
Und 8 GB?
Ja, eben, zwei Stück dann, ne?
4 GB Modul? Na, 4 GB würden ja schon reichen. Stimmt ja. Da bräuchte man ja zwei von, dann hätte man ja 8 GB.
Obwohl, stopp, ich muss es zurückziehen. Die 4 GB werden ja als zwei Einzelmodule verkauft, die schummeln also. Also okay, muss man noch abwarten, bis 4 GB Module rauskommen. Okay, deswegen hat Apple das auch nicht angegeben.
Okay.
Verstehe.
So sieht's aus. Ja, also... Vielleicht sollten wir nochmal, wo wir gerade bei Grafikkarten waren, als nächste Technologie, glaube ich, die größte Änderung, die wir jetzt hier haben, ist halt ein weiterer Generationssprung mit dem DisplayPort. Das ist wirklich mal wieder so ein Break. So, nachdem ja noch nicht mal alle anderen mit DVI und so weiter nachgezogen sind, sondern irgendwie immer noch bei VGA stecken geblieben sind, geht Apple halt einen Schritt weiter und sagt, DVI gibt es nicht mehr. Sondern wir machen jetzt nur noch DisplayPort und bringen auch noch einen neuen Stecker, den es so derzeit, zumindest in der Wikipedia, noch nicht dokumentiert gibt. Allerdings haben sie...
Ja, habe ich.
Industrie hast du das schon bestätigt gesehen, dass das ein Standard ist?
Ja, aber ich habe auch die Wiki-Seite
zum DisplayPort
gelesen.
Ja, und da steht Link auf Mini-Displayport und da steht drin, bisher ist ein Stecker, den nur Apple verwendet. Das heißt, und mehr steht da nicht. Da steht nicht, dass das im WESA-Standard drin ist. Ja gut, ich denke nicht, dass sie jetzt wirklich mit einem Stecker losmarschieren, den sie sich selber ausgedacht haben.
Na doch, mit diesem ADC. Nee,
haben sie meines Wissens noch, haben sie ganz früher mal gemacht.
Doch. Genau.
Ja, der Apple hieß
Display Connector.
Ja, der ist aber auch nicht von Apple. Das war auch ein WESA-Standard. Den haben sie bloß so genannt.
Nee, da ging sogar ADB drüber und sowas. Ich glaube, das war ein Apple-eigenes Ding.
Nee, da ging kein ADB drüber. Da ging USB drüber.
Nee, da ging noch. Sprechen wir jetzt von was anderem? Also ich kann mich noch daran erinnern, 14 Zoll Monitor an einem Performa 660, über den definitiv noch ADB ging.
Nee, über den Monitorstecker ging damals kein ADB.
Doch, 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 doch. Hundertprozentig. Das war das
Apple
14 Zoll Display, oder wie das hieß. AV-Display.
Hm? Was, bei welchem Computer?
Das war ein Power Mac 6100.
Ja.
Und da war, das war ein 14 Zoll, also ich glaube 640x480, wirklich so eine ganz geringe Auflösung, aber mit Boxen drinne und was hat das noch alles drinne? Mikrofon drinne, SVGA-Eingang, nicht SVGA, hier Super-Video-Eingang und da ging auch noch ADB drüber.
Also ich habe hier gerade in meiner Wikipedia den Apple Display Connector, da steht DVI, USB und Power.
Nee, DVI, ADC ist ein bisschen neuer, das stimmt schon. Das war richtig, richtig lange her. Doch, doch, das gab's.
Du darfst den Link dann gerne für die Linksammlung raussuchen.
Ich glaube, das ist ein AV-Display oder irgendwie sowas.
Ja. Ja, aber das Schöne ist an, also, ja, weiß nicht, also DisplayPort hat ja einen Vor- und Nachteil. Also ich finde es natürlich als El Cheapo-Customer, sage ich mal, erstmal ganz gut, weil der Stecker ist hier leichter als immer diesen DVI-Stecker da so, da musst du genau treffen, bis der reingeht, weil ich habe hier auch meinen Laptop an so einem 23 Zoll Cinema-Display und dann hast du halt aber auch nur Bild und hast keinen Ton. Und bei dem DisplayPort ist ein kleiner, einfacher Stecker, da kannst du auch im Dunkeln irgendwie siehst das Loch, stoppst irgendwie rein, wobei ich glaube, der ist nicht verdrehsicher, muss schon richtig rum sein, ne? Aber auf jeden Fall kommt auch gleich Audio mit irgendwie da drüber raus und das neue Apple Display hat ja auch irgendwie Lautsprecher unten an der Unterseite und das ist natürlich für den normalsterblichen User erstmal toll, aber wie Tim vorhin schon erzählt hat, gibt es wohl keinen Composite-Ausgang mehr. Ich weiß gar nicht, liegt überhaupt noch ein Adapter dann bei?
Nicht nur kein Composite, auch kein S-Video, es gibt überhaupt gar keinen Videoausgang mehr. Und es gibt auch keinen Adapter, der das macht und von daher, und es gibt auch keine Nennung von S-Video und Composite auf den Tech-Specs, was sie immer genannt haben, wenn das geht. Ja. Und ich vermute einfach mal, diese Funktionalität existiert jetzt nicht mehr.
Aber vielleicht müssen VJs,
also VJs
einfach mal
werden aufschreien, sage ich dir.
Ah, VJs, okay.
Ja, aber die VJs haben auch keine Kontrolle darüber, dass überall, wo sie auftreten, Videobeamer und Videomischpulte und Video, das ist einfach der Standard. Es gibt keinen Digital-Video-Standard. Video ist einfach Video und dann gehst du mit S-Video raus und dann hast du da deine Monitore dran und deine Videomixer und über VGA und DVI kannst du da gar nichts erreichen. Und ja, das werden sie wahrscheinlich auch tun, weil sie einfach mit diesem Gerät nicht mehr auftreten können. Das heißt, die einzige Möglichkeit, die sie jetzt haben, ist, dass sie eine Grafikkarte in den Express-Card-Slot reinstecken, wo normales Video rauskommt. Und das ist dann vielleicht so die Option, aber da ist dann wieder die Frage, was bedeutet das für die Performance, wenn du nicht die eingebaute Grafikkarte benutzt und so. Also das sind dann auch nochmal zusätzliche Kosten, die quasi mit voll in den Gerätepreis mit eingepreist werden müssen. Und ich glaube, die werden sich da nicht besonders drüber freuen. Auch dieser Stecker selber, ich meine, dieser DisplayPort-Stecker, das muss man mal gucken, aber so vom Anschauen her hat der so in etwa die Griffigkeit von so einem Mini-DVI-Stecker. Und ein Mini-DVI-Stecker verglichen mit dem DVI-Stecker ist natürlich zwergisch. Ja? Ich meine, da weißt du jetzt schon, was passiert, wenn du daran ziehst. Dann geht das Ding ab. So ein DVI-Adapter, Hammer, ja. Den schraubst du da mit zwei fetten Schrauben in deinen Computer rein und dann hast du da eine 1A-Zugentlastung. Das ist einfach perfekt. Jeder, der mal so Präsentationen gehalten hat, wo dann so dicke 10 Meter lange, schwere VGA-Kabel angetrullert kommen, wird sich freuen, so einen Adapter an seinem Gerät dran zu haben.
Ich halte es wie mit dem Strom, weil es mir lieber, dass er Kabel rauszieht, als dass mein Rechner runterreißt.
Ja.
Ja, also das ist halt so eine Frage. Ich meine, sie sind mit dem Argument jetzt auf DisplayPort gegangen, dass es halt höhere Auflösungen unterstützt und sozusagen zukunftskompatibler ist als HDMI. Das ist zumindest etwas, was Steve Jobs gesagt hat. Das stimmt allerdings, wenn ich das richtig auch nicht recherchiert gesehen habe. Zumindest derzeit so noch nicht. Es gibt durchaus ein HDMI. Es gibt HDMI 1.3 und okay, HDMI 1.3 unterstützt 2560 mal
30 Zoll Display
1600.
Also auflösungsmäßig ist das das Gleiche.
Genau. So, bloß offensichtlich. Ja gut, aber offensichtlich wollen sie auch den nächsten Schritt gehen und noch höhere Auflösungen fahren, beziehungsweise noch größere Bildschirme damit treiben, was ja durchaus zu begrüßen ist. Und aus irgendwelchen Gründen sehen sie da halt den DisplayPort vorne. Meine, technisch ist es ganz interessant, weil es die Funktionsweise ist ganz anders. Also du hast bei DVI, hast du den eigentlichen Videodata-Kanal und die Clocks sind separat und dadurch sind auch die Auflösungen beschränkt und vor allem auch in Abhängigkeit zur Kabellänge beschränkt. Das DisplayPort-System arbeitet mit etwas, was sie irgendwie Micro- oder Mini-Packets nennen. Das heißt, tatsächlich ist es mehr so wie IP. Die schicken da wirklich Datenpakete raus, was den Vorteil hat, dass du das eben erstens, das Data und Clock ist sozusagen dasselbe. Das Ding clockt sich so, selber, das heißt, es skaliert besser nach oben weg. Und das andere ist, dass du beliebig Metadata dazwischen fügen kannst. So ist also auch der Rückkanal klar. Du kannst auch USB und auch sowas wie Mikrofone und Kameras über HDMI machen. Und das ist jetzt schon mal die erste Frage, die ich habe, wo ich noch keine Antwort drauf gefunden habe. Dieses neue Display kommt ja mit so einem Triple-Stecker, wo USB dran ist, Stromversorgung für deinen Laptop und eben DisplayPort. Ich frage mich, ob die Kamera und das Mikrofon sich als USB-Devices anmelden oder ob die nicht tatsächlich über diesen DisplayPort reinkommen.
Ich auch.
Ich habe so eine Vermutung.
Sag mal.
Ich glaube, das ist USB.
Ist billiger für die.
Einfach aus Kompatibilitätsgründen.
Schon.
Was heißt billiger? Ich meine, so eine Kamera, ich weiß nicht, welche Auflösung die hat auch schon irgendwie signifikanten Datenstrom und das Mikrofon kommt nochmal dazu. Außerdem hast du bei USB immer die bekloppte Latenz und so könnten sie halt ein latenzfreies Mikrofon, eine latenzfreie Kamera in ihren Rechner reinkriegen.
Nur, um irgendwie über billig irgendwie Kamera und Mikro da reinzumachen, wissen 95% nutzen das eh nicht. Und
Latenz interessiert dich immer, wenn du irgendwie eine Applikation herstellst, die iChat heißt. Wir werden es rauskriegen. Ich wäre nicht überrascht, wenn Kamera und Mikrofon tatsächlich auch über den DisplayPort mit reinkommen. Und dann wäre das auf jeden Fall schon mal eine nennenswerte Innovation und wäre auch eine gute Erklärung dafür, warum es jetzt überhaupt so lange gedauert hat mit diesen neuen Displays. Weil die Displays standen schon seit mehreren Jahren so auf dem müsste mal wieder neu gemacht werden Liste. Und alle wollten Kamera und Mikrofon da drin haben. Jetzt haben sie das. Bloß die Frage war halt auch immer, wie schließt du die an? Und jetzt gehen sie auf DisplayPort und sagen, okay, wenn du DisplayPort hast, dann kannst du erstmal große Auflösung machen. Du hast ein dünnes Kabel, was ja auch noch dazu kommt, weil das ja irgendwie so eine serielle Transmission. Du hast ein sehr dünnes Kabel und kannst trotzdem einen 30-Zoll-Bildschirm anschließen. Und du kannst eben auch im Rückkanal Kamera und Mikrofon darüber fahren. Also ich glaube, dass sie das tun werden.
Laptop ist
ich glaube
also
nicht, dass es von dem USB-Port abhängig ist.
Obwohl, hast du eine Kamera in deinem MacBook? Weiß gar nicht, haben die Kamera ja, oder? Und das ist auch über USB angeschlossen.
Na klar. Ja, die haben alle Kameras.
Deswegen.
Das stimmt.
Das
stimmt.
Wisst ihr, was ich ein hübsches kleines Detail finde an dem neuen MacBook und MacBook
Pro?
Man kann iPhone-Kopfhörer anschließen und kann die als Headset benutzen.
Das stimmt. Das ist wirklich interessant. Im Prinzip, ich meine, ich schätze mal, das geht dann in denselben Eingang wie den Mikro-Eingang. Ich frage mich, was das bedeutet, wenn du sowohl Audio-In eingesteckt hast, als auch dieses Headset.
Wahrscheinlich ist dass man da noch eine zusätzliche Audioquelle hat?
Nee, ich denke, du kannst dann umschalten. Das ist ja derzeit auch schon so. Du hast ja auch den Audioeingang und das interne Mikro laufen auch letzten Endes auf demselben Port. Das ist sozusagen nochmal eine unterschiedliche Portselektion innerhalb des Built-in-Audio.
Also du hast, und dass man dann einfach noch eine Auswahl hat, eine zusätzliche.
Genau. Wenn du in dieses Audio-Media-Setup reingehst, dann hast du ja Built-in-Audio und Built-in-Audio unterscheidet dann nochmal in Built-in-Mikrofon und Audioeingang. Und da ist wahrscheinlich dann dieser dritte Eingang dann sozusagen nochmal als Alternative. Das wird man abwarten müssen. Ich habe das übrigens mal hier mit deinem Port nachgeschlagen, was du vorhin behauptet hast. Du hast recht, bei dem PowerMac 6100. Ich kannte diesen Stecker gar nicht, weil ich hatte diesen Computer auch nie. Das ist ein HDI 45-Port und da ist tatsächlich UDB mit drauf gewesen.
ADB.
Entschuldigung, ja. ADB.
Wer USB sagt, muss wer ADB sagt. Nee, wer USB, A sagt, muss auch USB sagen, so war es.
Habe ich eigentlich schon erzählt, dass ich hier so, ja, ich habe mir damals für meinen iPod irgendwie, also schon so einen älteren iPod, so ein Remote-Dings geholt, also was man unten an diesen Connector ransteckt und nicht in den Kopfhörerbuchse und wo man dann am anderen Ende halt auch so ein Plus, Minus, Vorwärts, Rückwärts, Play-Button hat und so ein Clip zum Ranstecken, wo man dann auch wieder seinen Kopfhörer reinstecken kann, so einen kürzeren, der auch dabei ist. Und wenn ich das Ding in mein iPhone reinstecke, dann sagt das iPhone, ist nicht supported. Na, früher gab es für ein iPod
wenn du so was ransteckst, so ein, ich hab's auch nicht verstanden.
Na, Remote heißt es. Genau, da wo auch noch das Radio mit drin ist. Das Ding.
Ach so. Ja, das ist was bei den meisten auch mein Universal Dock meldet sich mit, ist nicht supported. Das liegt wahrscheinlich. Das ist großer Scheiß und da haben sie halt was geändert. Aber wir wollen ja jetzt nicht wirklich
über iPhone-Equipment
reden gerade, oder?
Okay.
Ich wollte mal ein bisschen beim Thema bleiben, weil wir sind gerade beim Displayport. Wir können ja gerne noch iPhone noch mit auf die Liste nehmen. Es gab da noch so eine Merkwürdigkeit. Und zwar ist mir aufgefallen, beim MacBook steht als Fähigkeit Extended Desktop and Video Mirroring. Beim MacBook Pro steht Dual Display and Video Mirroring. Ist das jetzt nur ein Verschreiber? Meinen Sie in beiden Fällen das Gleiche? Was heißt denn Extended überhaupt? Oder was? Na, ich habe keine Ahnung. Ein Extended Desktop ist für mich ein zweiter Bildschirm, wo ich meinen Desktop drauf extende. Aber Dual Display ist für mich auch nichts anderes. Also ich habe den Eindruck, dass sie hier auf diesen beiden Tech-Spec-Seiten dasselbe beschreiben mit unterschiedlichen Worten. Oder, keine Ahnung, vielleicht bin ich ja irgendeinem Geheimnis aufgesessen. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, kann auch das neue MacBook einen 30-Zoll-Bildschirm treiben.
Also das steht auf jeden Fall da. Simultaneously supports full native resolution on the built-in display and up to pixels on an external display, both at million of colors.
Genau, und die Resolution ist 2560 mal
1600, genau.
Also die Auflösung vom 30 Zoller.
Und das ist exakt die gleiche Beschreibung bei beiden, bloß dass halt dieses, beim einen heißt es Extended Desktop und beim anderen heißt es Dual Display.
Vielleicht ist das so wie mit Expanded Memory und Extended Memory.
Nee, PC-Shit, oder?
Könnt ihr nicht drüber lachen, ja, ne?
Hab ich nie gehabt.
Nee, ja.
Nee.
Aber hast du nie gehabt?
PC. Da gab es Extended und Expanded Memory.
Ja, da gab es Extended und Expanded Memory. Das war sehr lustig. Extended Memory war eigentlich das normale, also das waren noch die guten alten Zeiten, als 640 Kilobyte so eine magische Grenze waren. Theoretisch konnte der Rechner aber ein Megabyte adressieren. Mhm. Bloß das war halt irgendwie reservierter Speicherbereich und deswegen gab es halt bei DOS diese Beschränkung auf 640 Kilobyte nutzbaren Speicher für die Applikation. Irgendwann haben sie dann doch eingesehen, dass vielleicht ein bisschen mehr RAM ganz gut wäre und dann gab es halt zwei Möglichkeiten. Mit dem 286er konntest du dann halt auch über 1 Megabyte ansprechen und das war dann halt das Extended Memory. Aber da sie halt irgendwie auch noch so die Backward-Kompatibilität mit 8086 Maschinen irgendwie haben wollten, haben sie sich dann Expanded Memory ausgedacht. Das hieß vorher LIM Memory. LIM stand für Lotus Intel Microsoft und ihr könnt euch schon etwa vorstellen, was dabei rausgekommen ist. Das war dann sozusagen 64 Kilobyte Bank Switching. Und du musstest dann sozusagen als Applikation über so einen Control-Port ja dann immer so den Speicher, den zusätzlichen so 64K-Chunks einblenden, dass du ihn benutzen konntest. Ja.
A5 oder A20?
A20 geht, das hat ja damit zu tun, aber das Grund ist, dass halt nur 1 Megabyte RAM adressierbar war, aber diese Techniken waren, also beim 80286 konntest du ja mehr RAM adressieren, aber du hattest halt diese bekloppte Beschränkung. Wie auch immer, Extended Expanded Memory, Dual Display, Extended Desktop, was auch immer sie damit meinen. So, ne?
Man kann externe Displays anschließen.
Man kann externe Displays anschließen. Meine Vermutung ist, es gibt keinen Unterschied, aber aus irgendwelchen Gründen beschreiben sie das mit unterschiedlichen Worten. Ist mir nur so aufgefallen, hat ein kleines Fragezeichen hier auf meiner Notizliste bekommen. Dieser Displayport an sich gefällt mir ganz gut. gut und die Kompatibilität zu DVI, HDMI und VGA scheint ja auch sichergestellt zu sein über Adaptern. Also man kann diese Backward-Compatibility herstellen über diesen Stecker und das haben sie offensichtlich auch getan, oder sonst hätten sie ja sicherlich ein Problem. Aber es sieht halt ganz so aus, als ob S-Video und Videoausgang gestorben sind.
Ich auch nicht. Wir werden sie nicht vermissen, jedenfalls ich nicht.
Was wirst du nicht vermissen? S-Video?
S-Video.
Na, ich vermisse das auf jeden Fall. Also finde ich als einer der besten Features von meinem MacBook, dass ich das noch habe, weil ich benutze das eigentlich häufig.
Ja, okay.
Na, wenn du an so einen Projektor rangehst, der nur Videoeingang hat, wie willst du das denn sonst machen?
Wenn habe ich nicht das Problem. Also es ist schade für dich, aber für mich ist es kein Problem.
Alte Fernseher und so, also das ist schon doof, dass das weg ist.
Ich freue mich ja persönlich sehr stark auf dieses neue Touchpad. Buttonlose, endlich.
Ich bin noch nicht ganz fertig hier mit dem Displayport. Es gibt ja noch ein paar andere schöne Sachen. Also was ich ganz interessant finde, ist die Kabellängen, die dort angegeben werden. Du kannst mit Displayport einen 30 Zoll Bildschirm einen 3 Meter Abstand anhängen und du kriegst noch volle HDTV 1080p Auflösung. Also 1920 mal 1080 kriegst du auf 15 Meter, genau, mit 60 Hertz. Das ist schon ganz ordentlich. Also so mein Fernseher, der natürlich wieder keinen Displayport-Eingang hat, aber hätte er einen, in 15 Metern Entfernung anschließen zu können, das würde einige Probleme lösen. Also man braucht hier nicht mehr solche Repeater für viele Fälle, offensichtlich. Und Displayport sieht auch optische Kabel vor. Das ist wahrscheinlich jetzt mit den Laptops wahrscheinlich nicht zu machen und damit gibt es dann eben noch sehr viel mehr. Ne? Außerdem kann DisplayPort auch andere Farbmodelle außer RGB. Die unterstützen halt auch diesen YCBCR Farbmodus. Ob sie das nun benutzen, wage ich stark zu bezweifeln, aber in dieser Technologie scheint doch so einiges drin zu sein.
Also das ist dieses YMCR, das ist Helligkeit und was ist das? Für? Luminanz und nicht RGB, Chroma, sondern dieses, Gott, was waren das für Werte? Helft mir mal raus kurz. Egal, ist jetzt auch nicht so wichtig.
Ja, also anstatt dass du drei Farben hast, unterscheidest du halt Farbe, Helligkeit und Farbigkeit. Also hast du sozusagen ein Graustufenbild und dann hast du irgendwie eine Sättigung, genau, und die Brightness. Ja, ist halt ein anderes Farbmodell, was eben so bei
benutzt wird.
Digitales Fernsehen benutzt das, genau. Kameras haben sowas teilweise auch. Wie auch immer. Fällt mir noch was ein zum DisplayPort? Nö, ich glaube nicht. Fällt euch noch was ein zu DisplayPort?
Mir fällt noch was ein und zwar kann man immer noch keine zwei Displays an seinen Laptop anschließen. Dadurch auch nicht, oder?
Doch, das DisplayPort kann beliebig viele Screens. Also das ist auch ein Feature von DisplayPort. Bitte?
Die kann man dann seriell aneinander hängen, oder was?
Der Port selber, das Interface, unterstützt, dass du mehrere Screens über ein Kabel schickst. Das heißt, wenn du auf der anderen Seite ein Gerät hast, was auch mehrere Screens hat, dann kann wohl dieses Gerät dem Computer sagen, hallo, ich bin zwei Screens. Was jetzt ein MacBook davon hält und ob es solche Geräte überhaupt schon gibt, das kann ich nicht beantworten.
Das ist eine ganz andere Frage,
aber
das ist prinzipiell möglich.
Durch dieses Packet-System ist das sozusagen alles schön entkoppelt. Du schickst da einfach nur noch Datenströme hin und sagst, was die bedeuten und das kann auch bedeuten, mit hier ist die Bildschirmzeile für den linken Bildschirm und hier ist die für den rechten Bildschirm, sodass man theoretisch mit einem Kabel tatsächlich mehrere ansprechen könnte. Ob du dann nochmal so eine Splitterbox brauchst oder ob es solche Produkte überhaupt geben wird, denke ich, steht derzeit noch in den Sternen. Aber technisch möglich ist es auf jeden Fall.
Das klingt ja mal ganz interessant auf jeden Fall.
Also ich finde, das ist durchaus promising technology. Jetzt muss man nur gucken, wie der Markt da mitzieht. Da wird Apple sicherlich noch einiges zu leisten. Aber auf jeden Fall finde ich die mutigste Entscheidung.
Dass die DisplayPort-Seite bei Wikipedia gerade als Ja, da gab es so eine Auflistung, was die top aktuellen Seiten sind, und da ist DisplayPort gerade ganz vorne. Alle klicken sie DisplayPort bei der Wikipedia. Seit heute.
Ja, klar. Okay. Kommen wir zum Trackpad. Ich denke, das ist die andere wichtige Trackpad. Änderung, oder?
Also ich bin ja ein bisschen skeptisch,
Glass Trackpad.
Aber was ich gesehen Smoothie habe, ist, Silk? Dass es nicht ein Softkey ist, das Touchen. Also genau, man muss ja erstmal sagen, es gibt keinen Button mehr. Apple hat es geschafft, keine Buttons mehr. Aber
großartig.
Es ist kein Soft-Touch, sondern tatsächlich drückt man dieses Glasteil runter. Hätte ich nicht gedacht. Ja.
Das ist ein Button. Also sie sind nach wie vor bei einem Button, nur dass der ganze Trackpad jetzt ein Button ist. Und dass sie eben Touch auch noch unterscheiden können, wo du diesen Button drückst, und dadurch können sie im Prinzip beliebig viele Buttons machen und haben halt jetzt serienmäßig auch den Second-Button-Support. Weil du kannst.
Wobei sie nach wie vor diese Option hast, also man kann, glaube ich, nach wie vor einstellen, nach dem, was ich gehört habe, dass man quasi mit einem Touch klickt, also dass man nicht den Button runter.
Ja, das ist Gott sei Dank immer noch dabei.
Und
echt nicht? Ich benutze das immer mit Full Feature On. Ich benutze irgendwie alle drei zur Verfügung stehenden Optionen und finde es großartig.
Ja, weil ich hänge halt mit meinem Finger so einer Warteschleife, der kreist immer so wie ein Adler und dann entstehen halt Fehlklicks. Deswegen habe ich das mal aus.
Also ich benutze sowohl Click, Drag und Drag Lock.
Entschuldigung. Ich stelle fest, dass ich es anhabe als Option, aber nie nutze. Also ich benutze immer die Taste schön tapfer.
Echt?
Ja.
Ich benutze meine Taste nur, wenn ich wütend bin, glaube ich.
Klick, 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 klick. Dann bist du sehr oft wütend.
Oh, ich sehe gerade, ich habe ja auch noch die Möglichkeit, mit zwei Fingern einen Secondary-Klick zu machen.
Das erfährst du jetzt erst? Das Großartigste überhaupt.
Ich erfahre jetzt erst, dass ich das nie eingeschaltet habe, das Feature. Ich benutze ja auch Secondary-Klicks nie, also...
Mhm. Also das finde ich doch ganz, also das ein Rechtsklick.
Du hast Rechtsklick gesagt, das heißt Sekundärklick.
Das heißt
Rechtsklick. Das klingt wie Rechtsruck. Das ist ja furchtbar. Nazi-Taste. Das ist kein Rechtsklick. Das ist Secondary. Und das haben sie übrigens schön gemacht, ja. Also wenn du das Feature bei dem MacBook und MacBook Pro mit dem neuen Button einschaltest, dann ist der normale Klick in der Mitte und die Sekundärklicks sind in der Ecke. Und zwar sowohl in der linken als auch der rechten.
Aber auch in der rechten.
Ja, aber nur weil es auch in der rechten ist, kann man es ja wohl nicht Rechtsklick nennen.
Aber guck mal, bei einer Maus ist das doch immer rechts. Das ist doch mit dem...
Bei einer Microsoft-Maus ist das rechts.
Nur wenn du es so einstellst.
Auch bei einer Apple-Maus.
Bei einer Apple-Maus kannst du das konfigurieren, wie du willst, weil Apple weiß, dass 10% der Bevölkerung Linkshänder sind und dass die mit, weißt du, der anderen
Hand... Ja, ich bin ja selber Linkshänder.
Anders, du bist selber Linkshänder, ne? Und ich warum bist du dann ein Unterstützer des Nazi-Klicks?
Da kann fällt, nicht verstehen. Eingebürgert hat. Bei mir wird es auch bis in alle Ewigkeit.
Fällt mir übrigens noch was ein, wo wir bei den Linkshändlern sind, Mann.
Obwohl mittlerweile kein
Apfel. Ich hoffe,
es gibt keine Anschlüsse mehr auf der rechten Seite. Es ist jetzt endlich Platz. Ich kann jetzt mein Mauspad direkt neben, also wenn ich jetzt so ein Gerät hätte, so ein MacBook Pro oder MacBook, kann ich mein Mauspad direkt an den Rand von den Rechner legen und habe da keine Kabel mehr, die wieder stören. Weil bisher ist irgendwie das Ethernet-Kabel geht immer so irgendwie quer über mein Mauspad, weil es halt direkt daneben liegt. Man legt es ja nicht einen Meter weg von meinem Laptop, sondern es liegt ja direkt daneben. Und jetzt ist da endlich Ruhe. Ja, sag ich ja, deswegen ist ja.
Ist aber nur Max gut für Rechtshänder. Beherrscht. Ja, wieso? Der muss ja nur den Bildschirm umdrehen.
Nee, ich bin
von hinten arbeiten. Durch
ich
den Apfel.
Sowieso meine Maus, also wenn ich meine Maus benutze, dann sowieso immer mit rechts.
Ich kann
die Hand
echt?
Links halten, vernünftig. Ja, das habe ich. Weil der erste Computer, den ich hatte, den konnte ich nicht alleine nutzen. Darum musste ich jedes Mal die Maus immer umstöpseln, wenn ich dann mal ran wollte. Und darum habe ich mir irgendwann angewöhnt, dann einfach die Maus mit rechts zu bedienen. Da ist man ja flexibel als Linkshänder. Mhm.
Du bist aber auch nicht so gnadenlos linkshänderisch, dass du jetzt nicht auch Dinge mit rechts machen könntest?
Das, ich bin schon ein richtiger, also es gibt ja so verschiedene Abstufungen, so was man alles mit links macht. Und ich mache eigentlich schon alles, schon sehr viel mit links. Also so Schreiben und Tischtennis und so, diese ganzen Sachen, Tennis spielen. Aber bei der Maus habe ich mich einfach irgendwann umgewöhnt. Wobei ich früher als Kind auch mal als Hobby dann irgendwann mal gelernt habe, mit rechts zu schreiben. Also da, das geht schon alles.
Und im Auto schaltest du da auch mit links?
ja, ich habe extra ein englisches Auto gekauft.
Das mache ich doch mit links. Aber vielleicht nochmal zurück zu diesem Trackpad.
Genau.
Er hat natürlich keinen Bildschirm. Ja. Ich frage mich, warum sie Glas genommen haben. Ich vermute, dass es sich hier einfach um dieselbe Technologie handelt wie im iPhone.
Diese Vermutung habe ich auch.
Dass es einfach so ein kapazitiver Bildschirm ist, sozusagen, ohne Bildschirm.
Was ich noch vermute, das Glas einfach wahrscheinlich ist ja relativ robust, was so Abnutzung angeht. Und ich habe neulich, war mein MacBook Pro ja in Reparatur und hat dann eine neue Handauflage bekommen und damit ein neues Trackpad. Und da kriegt man ja schon mit, dass so ein Trackpad, wenn es neu ist, sich doch komplett anders anfasst, als wenn man es erstmal ein halbes Jahr bedient hat. Und ich hoffe mal, dass die Abnutzungserscheinungen einfach nicht so stark sind bei diesem Glas-Trackpad, sondern dass das von der ersten bis zur letzten Sekunde
echt, das fühlt sich anders schön an. Fest. Stimmt, in der Mitte ist meins auch schön glatt gerubbelt. Außen mal fühlen. Ja, stimmt, in der Mitte ist es glatt und außen ist es rau.
Kommt doch an, wo du deine Space-Taste benutzt. Da, wo du sie benutzt, ist sie glatt. Bei mir kann man zum Beispiel sehen, dass ich meine Space-Taste mit dem linken Daumen
das stimmt, das kann sein.
Weil da ist am meisten glatt.
Und ein anderer Grund natürlich für Glas ist, dass sie überhaupt diese Tastenfähigkeit über so eine große Fläche haben. Es muss ja ein extrem unbiegsames, nicht flexendes Material sein. Da ist Glas natürlich auch, bietet sich natürlich auch an.
Na, und wenn man schon so komplett auf Plastik verzichtet und alles nur noch aus Aluminium macht, dann wäre es ja auch doof, genau am Trackpad dann doch wieder Plastik zu haben, oder?
Aber ich bin ja gespannt, wie sie es drücken lässt. Ich bin
also das
ein bisschen skeptisch eigentlich.
Ich bin vor allem begeistert, dass sie das überhaupt hinbekommen haben, weil ich meine, wenn man es genau betrachtet, die ganze Fläche ist ein Trackpad. Trotzdem klicke ich auf dem Trackpad. Dann müssen sie ja in der Software zuverlässig und ohne irgendeine nennenswerte Verzögerung unterscheiden können zwischen einer Two-Finger-Gesture und einem One-Finger-Operation mit ich klicke.
Weil du klickst. Klicken ist ja ganz einfach, sobald der Kontakt da hergestellt ist, oder?
Ja, aber du berührst es ja, bevor du das Ding wirklich drückst.
Aber in der Beziehung, wenn wir dabei schon sind, dann können wir jetzt ja doch ein bisschen, also da wäre ich jetzt mal ein bisschen spekulativ einfach. Ich weiß nicht, habt ihr dieses neue BlackBerry-Gerät gesehen?
Du willst schon wieder das Thema wechseln. Ich rede jetzt gerade über diese Problematik mit dem Erkennen des Touches, bevor eigentlich gedrückt wird.
Also ist das schwer?
Na, das ist auf jeden Fall eine Software-Herausforderung, weil zunächst einmal berührt da zweimal. Und warum wird dann nicht gleich ein Sekundärklick Nazi-Klick ausgelöst.
Die können ja auch jetzt vier Finger unterscheiden.
Ja, also ich meine, weil es den Zwei-Finger-Klick ja gar nicht mehr gibt.
Ja, aber sie müssen unterscheiden zwischen zwei Fingern, die gemeint sind als zwei Fingern und zwei Fingern, die gemeint sind als gleich klickt der eine. Das ist schon doch ein deutlicher Unterschied.
Ich bin noch,
also, das ist nicht ohne. Da musst du auch
neugierig, ob das wirklich funktioniert.
Werden wir sehen. Also die ersten Berichte sagen, das funktioniert. Ne? Und ich frage mich auch, kippelt das Ding eigentlich? Also geht es wirklich gleichmäßig an allen vier Ecken und oder ist es dafür optimiert, dass man unten klickt und hängt es sozusagen oben fest und wird nur sozusagen an der Unterseite runtergeklickt?
Jede Wette, das geht an allen Punkten genauso runter. Und das ist so eine Wundertechnologie, ist es jetzt auch gar nicht. Jetzt sage ich es doch einfach nochmal. Und zwar dieses neue BlackBerry, wie heißt der? Dieses Touchpad. Pet BlackBerry.
Old. Storm oder was?
Ja, genau. Der hat ja, Storm ist der neue. Der hat ja genau diese gleiche, glaube ich, hoffe ich. Der hat ja genau dieses gleiche Features, nämlich, dass man, die haben ja jetzt auch einen Touchscreen eben und auch da muss man das Display etwas runterdrücken, wenn man einen Klick auslösen will.
Ja, das ist der ganz normale, drucksensitive Bildschirm, wie er schon seit Ewigkeiten verbaut wird. Das ist alte Technologie.
Nee, das Display gibt nach. Die haben auch so ein Touch-Display und das gibt ein bisschen nach. Du klickst. Du musst drücken, sozusagen, damit das haptische dann.
Ja, das ist ein sogenanntes druckempfindliches Display. Ja, sowas gibt es schon seit 20 Jahren.
Ja. Dass die Fläche nachgibt? Die gesamte Glasfläche?
Die ganze Glasfläche? Bist du sicher, dass das so funktioniert?
Das bin ich mir ziemlich sicher, dass es genauso funktioniert wie bei diesem bei dem neuen Apple Trackpad und da es aus Glas ist und da es die gleiche Technologie ist wie beim iPhone, wage ich mal einen Vorausblick in die Zukunft, bei welchem Gerät wir das als nächstes sehen werden, nämlich beim iPhone und beim iPod Touch, glaube ich. Dass es nämlich da auch so einen haptischen Klick geben wird in Zukunft.
Touchscreen with Click-Through. For User Selection. Was soll das heißen? Touchscreen with Click-Through. Ist ja ein bisschen merkwürdig.
Das soll wohl ganz schick sein, wenn man es erstmal rausbekommen hat. Also am Anfang soll es ein bisschen gewöhnungsbedürftig sein, aber nach wenigen Minuten soll es sehr, sehr angenehm sein. Und so ein leichtes Feedback zu haben im Finger, das ist ja... Ich glaube, da könnte ich mich auch beim iPhone ganz gut dran gewöhnen.
Ah, okay.
Möchte ich bloß nicht immer haben.
Gut, das ist tatsächlich was, das wusste ich noch nicht. Also es ist trotzdem ein kapazitiver Bildschirm und irgendwie sits on a springy clickable surface. Ah ja, interessant. Okay. Interessant. Das heißt, im Prinzip verwendet der BlackBerry Storm dieselbe Technik wie hier mit dem Trackpad?
Das ist meine Vermutung.
Aber warum? Aber ich meine, wozu braucht man denn das da an der Stelle, wo niemand das gewohnt ist?
Na, ich nehme an, für die BlackBerry-User, die es gewöhnt sind, dass sie kleine Tasten drücken, physische, dass sie noch ein bisschen so dieses...
Verstehe.
Diese Sensation haben. Und wie gesagt, also es ist, es gibt auch beim, da hat Nokia mal mit rum experimentiert, mit diesem Nokia 770, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das waren diese kleinen Linux-Dinger, die hatten. Und die haben auch hinterm Display eingebaut gehabt, mal so einen kleinen Piezo-Kristall, den sie auch explizit steuern konnten darüber, wo sie dann auch wirklich ein Feedback geben konnten, gewisses. Und haben damit mal ein bisschen rumexperimentiert und haben festgestellt, dass die Leute, wenn sie auf sowas mit dem Finger tippen, das Gefühl haben, schneller zu tippen. Sie tippen zwar nicht wirklich schneller, die Tipprate steigt nicht, aber man hat das Gefühl, schneller zu tippen. Und ich glaube, genau sowas könnte beim BlackBerry ganz entscheidend sein und würde für Apple auch nicht ganz gerade schlecht stehen. Hm. Und dieses einen physischen Klick zu haben, also ich lege da Wert drauf, zumindest beim, was das Trackpad angeht. Und warum beim iPhone, kann ich mir sicherlich genauso gut vorstellen. Okay. Und gerade bei Apple vermute ich mal, dass die dann sogar noch mehr Gesten haben. Also dass dann Safari sowas vielleicht wie ein Hover geben wird, aber eben nochmal zusätzlichen Klick oder irgendwie sowas. Aber das wird die Zukunft zeigen.
Gut, vielleicht zurück zu den zu der Notebook-Technologie. Eins gibt's nicht. Zwei Sachen gibt's nicht. Weder GPS noch UMTS sind da. Finde ich persönlich ein bisschen schade. Nicht, dass ich jetzt dringend damit gerechnet hätte. Hat man ja letztes Mal schon durchgekaut, aber toll hätte ich es trotzdem gefunden. Finden sie wohl offensichtlich noch nicht so wichtig.
Ah, also bei GPS wäre ich ja mal sehr gespannt gewesen, was da für ein Aufschrei durch die entsprechenden Medien gegangen wäre, von wegen Apple ist böse, weil die überwachen uns doch bestimmt alles. Ich meine, es ging ja beim iPhone schon rum.
Was?
Komplett
absurd. Da sag ja nicht mal ich, Apple ist evil.
Bei GPS?
Das heißt iPhone? Schon was.
Warum sollte man bei einer passiven Technologie, die keinerlei Überwachungsfunktionalität hat, von Überwachung sprechen? Das ist doch Blödsinn.
Weil es geht?
Weil was geht?
Es ist, also beim iPhone ist es ja passiert, insofern...
Was passiert
was denn, ist denn da passiert?
Da gab es mal kurz Aufregung.
Ja, gab es Aufregung, die Free Software Foundation hat diese sinnlose Liste von...
Free Software Foundation war das,
ja, genau. Das ist... Ich kann da nur schwer atmen, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, ich meine, ja, alle Leute freuen sich darüber, dass sie so ein Location-Feature haben und das dann gleichzeitig als böse dahinzustellen, das ist dann wirklich Quatsch. Ich meine, die Behauptung war, dass es alles automatisch und ohne, dass der Benutzer was davon weiß, übermittelt wird. Das ist einfach nicht wahr, weil die Programme, wie wir ja alle wissen, vorher sozusagen dadurch, wenn sie darauf zugreifen, dass das Betriebssystem sicherstellt, dass der User vorher gefragt wird. Von daher ist das wirklich Blödsinn. Also ich finde nach wie vor, GPS wäre es wert, auch in einen Laptop mit reingebracht zu werden. Ich verstehe auch, dass das jetzt nicht eins der Features ist, nach denen die Leute am meisten schreien. Bei UMTS, denke ich, gibt es schon so ein bisschen Schreierei. Das ist aber wahrscheinlich vor allem eine europäische Schreierei, weil das bei uns einfach schon so gut ausgebaut ist und wir uns schon an den Gedanken gewöhnt haben, dass man für relativ wenig Geld im Monat brauchbare Datenflatrates bekommt. Davon ist die USA, Nordamerika im Allgemeinen und auch andere Länder wahrscheinlich noch weiter davon entfernt. Aber diese Situation kann sich auch schnell ändern.
Und wenn es kommt, dann wird es natürlich, oder gehe ich mal fest von aus, dass es so kommt, dass... dass auch entsprechende Angebote gleich mitgemacht werden mit den entsprechenden Partnerprogrammen bei den Herstellern.
Sicherlich, genau. Aber scheint offensichtlich nicht auf der Agenda zu sein. Was
ist
noch neu?
Die gab es nämlich
vorher. Ja, das finde ich sehr schön. Ich finde auch das höhere Modell finde ich eigentlich auch reizvoller. Allein deshalb schon, aber auch von der Performance her. Das ist ja immerhin nochmal 0,4 Megahertz schneller.
0,4 also Megahertz? Du meinst 400 Megahertz?
Ja, richtig, 0,4 Gigahertz. Genau, 400 Megahertz. Mhm. Also schon ein Fünftel mehr Power, das sollte man merken. Zumal ja auch, glaube ich, mehr Cache und solche Sachen da mit einherziehen und man kriegt mehr Platte serienmäßig und tralala. Ob es einem jetzt den Aufpreis wert ist, weiß ich nicht, aber dass es das MacBook überhaupt schon mal mit Hintergrundbeleuchtung gibt, finde ich gut.
Aber das ist doch in beiden Versionen mit Hintergrundbeleuchtung, oder?
Gibt's das Hintergrundbeleuchtung? Ich meinte Keyboardbeleuchtung.
Keyboardbeleuchtung meine ich ja.
Die kleine Version vom MacBook hat das nicht. Das hast du nur bei der großen. Aber es ist jetzt überhaupt das erste Mal überhaupt
ja,
im MacBook
überhaupt
verfügbar, geht, aber eben nur bei der teureren Version, die du für 1500 Euro kriegst.
Also ich habe mich damals bei meinem MacBook Pro wie Bolle drüber gefreut, dass ich jetzt auch endlich Tastatur-Hintergrundbeleuchtung habe und nutze es exakt nie, um ehrlich
manchmal
zu sein. Also ich tippe im Dunkeln einfach dann dunkel weiter und ich komme nicht mal drauf. Wobei ein bisschen liegt es auch daran, dass es so in so Dämmerlichtverhältnissen sieht man manchmal mit eingeschalteter Tastaturhintergrundbeleuchtung eher weniger.
Ja, musst du als, ausmachen oder
das
volle
stimmt.
Pulle.
Das stimmt. Ja, die Automatik, die Apple da eingebaut hat, die war nicht ist die immer noch scheiße? Hat es da irgendwas dran geändert?
Vor allem verschwenden sie drei Tasten. Also ich meine, es ist halt F8, F9 und F10 nur für die Hintergrundbeleuchtung. Was ist das für ein Scheiß? Da gibt es F8 nur zum Ein- oder Ausschalten und F9 dunkler und F10 heller. Und ich meine, die Displaybeleuchtung, da gibt es ja auch nur zwei Tasten. Da habe ich ja auch nicht eine extra Taste, um sie komplett auszumachen. Also ist so ein bisschen verschwendet, die Taste. Aber ich glaube, bei den neueren Tastaturen, denn auch bei diesen flachen Alu-Tastaturen, haben sie es wohl komplett auch neu belegt. Ne? Da ist es gar nicht mehr so.
Ja, ich
wäre mal interessant, wie das da ist.
Mal, ja, ich gucke gerade mal hier, die haben noch schöne hochauflösende Bilder hier irgendwo. Da muss doch auch irgendwo die ja Tastatur sehen. Zu sehen sein.
jetzt bin ich gerade auf der falschen Seite.
Gerät gelandet. Ich glaube, das ist nicht mehr so. Warte mal.
Auf dem hier hätte man vielleicht eine
Chance. Zeig mir das Keyboard. Ist das? Da gab es doch so schöne Features.
Kannst du aber auch schon bei den Alu-Tastaturen sehen. Ich glaube, das ist auch schon nicht mehr so.
Doch. Es ist immer noch.
Hatten die schon Tasten
auf allen drei Tasten?
Es ist F6. F6 zumindest. Nee, nur F6 scheint mir. Also es scheint nur ein An-Aus, kein heller, dunkler spendiert zu haben. Aber F6 ist das Symbol für hintergrundbeleuchtete Tastatur. Ich schätze mal, das dürfte es dann sein.
Aber, wenn wir dabei sind, die Numlock-Taste ist endlich tot. Gott sei Dank. Die war ja schon bei den neueren MacBooks tot, aber jetzt auch beim MacBook Pro.
Finally. Es gibt keine mehr.
Es gibt keine mehr.
Ja, das war auch... das
also Numlock war doch F6, oder?
Benutzt man eigentlich nie. Ja. Ja, genau.
Genau.
Das haben sie jetzt sozusagen
da durch die Da kommt man immer nur drauf und wundert sich, was da für ein Scheiß auf der Taste, also auf dem Bildschirm irgendwie erscheint. Und,
genau. Total
confusing,
ne? Können
sie gleich mal Caps Lock abschalten. Ach, nee, haben sie ja schon. Da gibt es jetzt diesen Trick, dass es irgendwie... Das haben sie da auch mit den Alu-Tastaturen eingeführt.
Caps Lock kann man abschalten. Caps Lock habe ich abgeschaltet.
Und wer ein numerisches Keypad braucht, der kann eine passende Applikation aus dem App Store laden und sein iPhone als Numpad benutzen.
Ah, da habe ich sogar schon Geld ausgegeben. Aber ich sehe gerade hier, es geht nur noch heller und dunkler bei der Tastaturbeleuchtung. Es gibt nicht mehr
diese Einschalt-Taste,
Ausschalt-Taste.
Unsinnig.
Ja. Genau, eine Taste weniger. Eine Reduktion um
hat ja auch Jonathan Ive schon gesagt, wenn man irgendwo noch was... Also nee, wenn ihm... Wie hat das gesagt? Wenn er ein Gerät nennen müsste, wo man wirklich nichts mehr wegsparen könnte, dann wäre es das neue MacBook Pro. Und sie haben halt auch diese Taste eingespart.
Ja, aber die Caps Lock-Taste gibt es noch. Die habe ich übrigens abgeschaltet. Habe ich das schon mal erwähnt, wie man die Caps Lock-Taste abschaltet im MacBook? Beziehungsweise an, ich glaube, es spielt überhaupt keine Rolle, an welchem Rechner. Und zwar gibt es im Tastatur- und Mauskontrollfeld gibt es den Punkt Sondertasten, wo man die Tasten neu belegen kann. Feststelltaste, Control-Taste, Alt-Taste und Apfeltaste.
Mhm.
Und da kann man auch sagen, keine Aktion. Und seitdem ist
warte,
meine...
Warte, das muss ich jetzt live
meine
machen.
Meine Caps-Lock-Taste, keine Taste
also,
mehr.
Also, System Preferences, Keyboard, ja.
Genau, und da unten links, unten Sondertasten.
Unten links bei Keyboard-Shortcuts oder wo? Da bin ich.
Genau. Nee, nicht bei Keyboard-Shortcuts, sondern bei Keyboard.
Okay, Modifier-Keys unten, ja, okay. Und dann Caps Lock, tatsächlich, no action, yeah. Das
ich hätte ja gerne eine Shift-Taste draus gemacht oder sowas. Oder eine, so. Eine Apfeltaste. Oh, gerne.
Nee. Ich benutze nie Caps Lock.
Ja, schrecklich.
Ich benutze nie Caps Lock.
Oh, ich benutze es häufig.
Und was mir gerade, wow, was mir gerade auffällt, wenn man da einfach mal eben, da kann man auch noch eine zusätzliche Apfeltaste draus machen, dann kann man viel leichter Apfel tappen. Wow.
Hm.
Jetzt habe ich gerade mein Leben gerettet. Zwei Leben an einem Tag.
Das ist doch schön.
Und Tim ist genervt, weil er die Caps Lock Taste trotzdem noch mag.
Ich mag die Caps Lock Taste. Ich mag auch die Enter-Taste, aber ich finde es trotzdem okay, dass sie nicht mehr als solche auf dem Keyboard ist, weil man sie immer noch über FN erreichen kann. Das finde ich völlig in Ordnung.
Dass sie jetzt eine rechte Alt-Taste geworden ist. Aber das ist auch schon bei den späteren MacBooks so
gewesen. Ja, ja, das gibt es schon seit einiger Zeit, auf jeden Fall.
Genau. Ja, ansonsten finde ich, also ich finde, also wir haben jetzt noch gar nicht so über das Design allgemein geredet, oder? Ich finde die echt schick geworden, so zumindest auf den Fotos. Ich mag die richtig, richtig gerne. Endlich mal. Seit wann ist jetzt dieses dämliche Alu-Gehäuse beim MacBook Pro und beim PowerBook und weiß der Teufel was? Seit wann gibt es das tolle Titanium nicht mehr? Seit 2002 oder 2003?
Fandst du das toller als das aktuelle?
Das Titanium?
Ja.
Von der Praktischkeit her nicht. Also ich meine, das war ja furchtbar anfällig und alles. Aber vom
Praktikabilität heißt es. Praktikabilität.
Von der Praktikabilität her war es ganz furchtbar.
Mhm.
Wie vermutlich jeder weiß, der eins hatte jemals.
Ja, es war furchtbar weich und instabil.
Und ich glaube, es ist bei ungefähr jedem Gerät irgendwann mal hinten dieses blöde Scharnier rausgebrochen.
Aber ich meine, die neuesten Geräte sind natürlich.
Also ich finde das jetzt vom ersten Blick.
Die neue Technik assoziiert und all sowas. Deswegen natürlich sind immer die neuesten Geräte das Coolste. Und dieses Unibody ist schon cool. Ich kann mir schon vorstellen, wie schön steif das ist.
Na, ja. Ich fand das aktuelle Gehäuse fand ich immer ein bisschen sehr auf Business reduziert. Also ein bisschen, da fehlt irgendwie der Kontrast. Und ehrlich gesagt, dieses spiegelnde MacBook Pro-Schrift, die fand ich von Anfang an ganz furchtbar.
Hm?
Dieses
spiegelnde MacBook Pro-Schrift?
Drunter steht ja da MacBook bzw. MacBook Pro und das ist bei den Geräten in Silber. Das ist, also man spiegelt sich theoretisch da drin, finde ich ganz, ganz unerträglich.
Hm.
So aus Design-Perspektive. Und da, ich glaube, da sind die neuen echt ein ganz, ganz großer Schritt.
Aber wisst ihr, was ich bei Apple nicht.
Ja, man sieht
den Brick richtig. Auch bei diesen neuen Laptops wahrscheinlich nicht. Der Einschaltton, der ist doch immer noch so wie vor 45 Jahren, oder?
Na, da hat sich schon häufig verändert. Also unterschiedliche Macs hatten unterschiedliche Einschalttöne, aber in letzter Zeit sind sie bei den einen geblieben.
95
ich glaube,
oder
seit
so.
Den Power-Macs ist der immer
seit
gleich
der Power-PC-Einführung, ne? Kann das sein?
Ich glaube, das kann sein. Also davor haben sie regelmäßig mal geändert.
Weil langsam, ehrlich gesagt, ist ein bisschen peinlich schon.
Man schaltet ja
Gott sei Dank, aber alle gucken dann immer gleich.
Na, die würden auch beim anderen Ton gucken.
Weil es uncool ist. Oh Gott, hat schon wieder einer gebootet, ist der lame.
Ich habe hier gerade mal so einen Artikel rausgesucht, wo die Geschichte dieses Einschalttons drin steht.
Haben sie ja von irgendeinem Musiker für teuer machen lassen, ne?
Genau, das muss ich irgendwann mal rentieren. Aber vielleicht ist Steve Jobs ja in Wirklichkeit taub, weil ich meine, so wie er sonst auf meine Details achtet und wie oft ist der Apple seitdem umdesignt worden, seitdem der wieder da ist, aber der Sound ist immer noch derselbe, das ist natürlich.
Ja, die finden den wohl noch okay. Ich kann dem jetzt auch nicht so widersprechen. Also, das ist halt einfach der Einschaltsound. Ich meine, ursprünglich war es mal der Einschaltsound, mal du. Da hat sich das schon ein bisschen gebessert.
Dieser ganz einfache.
Naja, klar.
Ja, aber es gab zwischendurch auch mal so richtig schicke, die so die noch ein bisschen satter waren als der aktuelle.
Was hättest du denn gern?
Also ich weiß nicht, ich finde den auch noch nach wie vor relativ hübsch. Und ich meine, in Wally gerade, falls den irgendjemand gesehen hat, den Film, da taucht er ja auch auf.
Mhm.
Aber, also ich mag den schon gerne, aber so viel, wie sich bisher geändert hat, warum nicht eigentlich auch irgendwann mal der Einschaltsound? Und das ist ja doch die allererste Erfahrung, die so ein frischer Mac-User mit seinem Mac hat. Ich kann mir schon vorstellen, dass gerade Steve Jobs da wahrscheinlich sitzen da irgendwo in Cupertino 48 Musiker eingesperrt, die ganze Zeit nichts anderes machen, als neue Einschaltsounds zu produzieren. Und die sind,
ich glaube, die so booten perfekt. Alle so selten, die hören sich jetzt unsere Sendung an und merken erstmal, dass da Bedarf besteht.
Dass da überhaupt.
Ja, wegen Mobile Max wird das jetzt auf den Wally-Sound umgeändert. Dann bootet das Ding mit Wally.
ich glaube, dann würde ich meinen Rechner aus dem Fenster schmeißen.
Kommen wir doch nochmal zu den Änderungen
und
Neuigkeiten. Also eine Änderung ist der Bildschirm. Alle sind jetzt glossy. Es gibt die Matt-Option nicht mehr. Auch da wird es wieder bei bestimmten Klientel zu Schreiereien führen. Wobei ich ja sagen muss, ich lebe jetzt schon eine Weile mit diesem Glossy-Display. Ich hatte da auch vorher so meine Bedenken, aber ich kann diese Bedenken überhaupt nicht füttern mit irgendeiner Erfahrung. Also das sieht einfach schick aus.
Es ist viel
und
glasklarer wieder, so wie früher, wenn du dich noch an die Zeit erinnern kannst, wo Monitore nicht entspiegelt waren. Das war doch einfach...
Genau.
Das sah einfach viel schicker raus. Und dann kamen diese entspiegelten Monitore. Ich dachte mir, was ist denn das für eine graue Scheiße da vorne? Das ging überhaupt gar nicht. Und jetzt ist es wieder so, wie es früher war. Endlich.
Ernsthaft? Du freust dich auf... Also ich bin nach wie vor relativ skeptisch. Und ich habe... Also das einzige Mal, als ich ein bisschen Erfahrung mit so einem spiegelnden Display gemacht habe, das war vielleicht auch ein extrem spiegelndes Gerät. Das war dieses HP Mini Note, was die mir irgendwann mal zugeschickt hatten. Und das fand ich schon nervig, spiegelig. Also das war so, sobald es draußen hell war, hat es wirklich doch mich mehrfach
aber
gestört.
Als Nerd
also,
ist man nicht so, draußen.
Da saß doch auch, nö. Ich war den ganzen Sommer über draußen, wenn es hell war.
Aber selbst wenn es draußen hell ist, siehst du halt auf diesen neuen Displays was. Ich weiß nicht, inwieweit dieser Glossy Screen dazu beiträgt oder ob das nur daran liegt, dass sie leuchtkräftiger geworden sind.
Auch.
Aber ich kann einfach an diesen Dingern nichts aussetzen. Ich finde die einfach okay.
Also ich bin mal sehr gespannt, weil ist ja jetzt auch eine Glasoberfläche, ist ja doch nochmal ein bisschen was anderes als diese Kunststoffoberfläche, die da bisher drin war, auch bei den Glossies.
Mhm.
Das war doch kein Glas. Und werden wir mal sehen, was dabei rumkommt. Aber auf jeden Fall, schick ist es natürlich auf jeden Fall, diese komplette Glasfront da vorne drin
zu haben. Was ich noch ein bisschen schade finde, wenn wir beim Display sind, ist, dass beim 17 Zoll wird ja als Option angeboten, dass man anstelle von 1680 auf 1920 gehen kann. Kostet, glaube ich, 100 €, ne? Und dann hat man ein höher auflösendes Display. Das gibt es das 15 Zoll leider nicht. Das finde ich ein bisschen schade.
Ja, das wäre schick gewesen. Das hatten wir letzte Woche schon. Das hattest du gehofft,
ja,
dass das gekommen wird.
Ja, sie ist jetzt nicht gekommen.
Am Sonnabend und ist nicht gekommen, leider. Ich würde ja durchaus mit dem kleinen MacBook liebäugeln, wenn es eine höhere Auflösung hätte als die 1280. Also das wäre ja, also ich mag die kleinen MacBooks ja sehr, sehr gerne, außer das Display. Das ist mir zu klein. Und also hat mir eine zu geringe Auflösung.
Dafür gibt's halt jetzt den externen Bildschirm.
Der passt nicht in die U-Bahn.
Ja, aber ich will keinen externen Bildschirm. Genau, der passt nicht in meine Scrumpler-Tasche.
Der Bildschirm übrigens hat auch nur 1920, das heißt, der hat 24 Zoll, also ein Zoll größer als das, was ich jetzt habe, hat aber die gleiche Auflösung. Ist auch ein bisschen schade, hätten sie auch ein bisschen hochdrehen können.
Die gleiche Auflösung.
Ich habe hier 23 Zoll.
Oder 17 Zoll.
Nee, die Apple Cinema Display. 23 Zoll habe ich 1920. Das neue LED-Display hat 24 Zoll, aber immer noch 1920.
Kann das sein, dass die einfach anders messen? Dass die so, jetzt kriegt ja keiner mehr mit, wo das Display zu Ende ist, weil wir haben ja eine komplette Glasfront drüber und messen einfach das 1 Zoll.
Nee, sondern die bewerben halt mit 24 Zoll. Mehr wissen die Leute doch eh nicht. Die wissen ja gar nicht, was Pixel sind, habe ich manchmal das Gefühl.
Pixel sind auch nicht das Einzige, was wichtig ist. Auch die Größe spielt eine Rolle. Und da kommt es jetzt nicht unbedingt immer auf die Pixel an, sondern auch darüber, wie weit sich das erstreckt. Ja. Also, wir haben jetzt hier zum Beispiel bei Blinkenlights haben wir hier mit HDTV-Monitoren gearbeitet. Und die haben nur diese 1366 mal 768er Auflösung gehabt, waren aber 40 Zoll. Und da wurde dann hier irgendwie kräftig so im Peer-Modus programmiert und das war eigentlich super geil. Ja, da passte jetzt auch nicht so extrem viel mehr drauf als auf den Screen. Aber die Tatsache, dass der Bildschirm einfach groß war, machte einen riesen Unterschied, weil du einfach auch von sehr weit weg, du kannst so 2-3 Meter vor diesem Bildschirm sitzen und du sahst halt immer noch alles. Wenn du jetzt eine höhere Auflösung hast, dann, weißt du, musst du dann doch wieder näher ran. Da passt dann zwar mehr drauf, aber das ist nur das eine Argument. Das andere Argument ist, Leute wollen es auch größer, damit sie es aus einer größeren Betrachtungsperspektive, also einem größeren Abstand her auch noch sehen können. Also das ist nicht immer alles nur diese eine Sache mit mehr Pixel, auch wenn ich das größer verstehen kann. Größer. Sondern größer ist manchmal auch größer und dann kannst du auch
weiter weg. Aber wenn ich größer haben will, stelle ich mir die kleinere Auflösung einfach ein und dann habe ich es in größer.
Klar, aber das kostet auch Geld ja und lalala. Und dieses neue Teil, finde ich, ist echt günstig. Also für 900 Euro mit Lautsprecher. Achso, ich habe noch gar nicht gekostet, was in Deutschland kostet.
850 Euro und 900 Dollar.
Naja.
Aber das ist das günstig? Nee. Ich habe heute bei, als ich auf der Suche nach den MacBooks war, nach den neuen, habe ich gesehen, also es waren kleinere, das waren so im 20-Zoll-Bereich, aber die gingen da so für 180 Euro über den Tisch. Ist bestimmt eine andere Qualität und sowas.
Ja, da hast du ganz andere Einblickwinkel. Ich meine, da guckst du ein bisschen von ein bisschen rechts, dann siehst du halt nichts mehr.
Aber ich gehe mal davon aus, dass man für 500, 600 Euro schon sehr, sehr gute Displays bekommt in der Größenordnung, oder?
Ja, aber also, keine, die ordentlich verarbeitet, schick aussehen, irgendwie einen aktuellen Bildschirm-Displayport haben und Lautsprecher und
ja,
eine Kamera.
Und ein Mikro. Ich sag ja gar nichts gegen das Gerät, aber es ist also richtig super billig ist es jetzt nicht.
Natürlich nicht.
Ist super billig ist Apple, gar nichts bei Apple, aber es ist ein korrekter Preis.
Oh, okay.
Also ich finde, das ist einfach ein, also ich würde sofort zuschlagen, wenn ich meinem Mac Mini beibringen könnte, einen Displayport-Monitor anzusteuern. Und das kann ich halt nicht. Aber ich hoffe, dass sie sehr bald jetzt die Mac Minis aktualisieren werden, weil sie haben ja jetzt angekündigt, dass sie alles auf Displayport umstellen. Und ich denke, sie werden diese Umstellung eher schneller als langsamer machen.
Na, sie müssen es eher schneller als langsam machen, weil es gibt im Augenblick offensichtlich jetzt von Apple kein Display mehr. Oder gibt es diese 30-Zoll-Displays noch, die
sie
man an die Desktop-Rechner
Sie verkaufen die bekommt. Alten noch. Sie verkaufen, sie verkaufen die alten noch, aber okay. Sie bewerben sie nicht gerade besonders auffällig. Genauso übrigens wie das 17-Zoll MacBook Pro. Ja, da gibt es zwar ganz versteckt unten auf der Seite einen Link, aber wenn du so durch die normale Menüstruktur durchmarschierst, dann hast du echte Probleme, sowohl das 17-Zoll als auch noch das alte weiße MacBook zu finden. Die sind zwar im Verkauf, aber du musst schon wissen, wonach du suchst. Du wirst als Neukunde nicht drauf gestoßen.
Das MacBook findet man noch relativ leicht. Das ist doch direkt mit auf der Seite
drauf. Im Store. Aber nicht auf der eigentlichen, und hier ist unsere Produktpalette-Webseite.
Na, da sieht man schon noch so ein bisschen. Ah, stimmt, das ist auch nicht mehr. Ja, du hast recht. Ja, aber das ist sowieso, das ist ja eigentlich sowieso mal komplett Apple-untypisch, oder?
Was?
So dieses alte Geräte noch weiterverkaufen, so einen Abverkauf quasi zu machen. Also normalerweise kannte man das doch bisher immer so, wenn das eine Gerät, wenn das neue Gerät kam, dann gab es das und dann gab es nichts anderes mehr. Und das ist jetzt ja gerade beim MacBook, das sieht ja so aus, als ob sie das wirklich noch ein bisschen weiter produzieren wollen, oder?
Nee, das ist nicht das erste Mal, dass sie das machen. Sie haben schon häufiger nochmal die alte Modellgeneration für eine Weile weitergetragen, solange sie dieses Preissegment nicht bedienen können. Weil hätten sie das jetzt nicht noch im Angebot, dann hätten sie als Mindesteinstieg 1.300 Euro. Und damit können sie derzeit im Markt nichts holen, aber dafür haben sie jetzt ein Gerät, was sie für, was kostet es? 950 Euro anbieten können. Und das ist natürlich ein ordentlicher
950 Euro.
Ein ordentlicher Preis, finde ich, so für das aktuelle weiße MacBook. Ich finde es nur schade, dass es das nur in weiß gibt. Also in schwarz würde ich es mir ja glatt nochmal kaufen.
Also ich finde, das ist schon sehr schick, das neue MacBook.
Tja. Du willst eins haben, Und weißt du, was das Schlimme ist? Ich will auch eins haben.
Plus Display natürlich.
Ich will ein MacBook. Ich nehme eins ohne Display. MacBook Pro ohne Display. Gerne die kleine Version.
Ihr wollt das dicke haben. Mir ist es zu schwer. Und es ist ja sogar noch schwerer geworden, als es vorher war. Und ich finde, das MacBook ist cool. Aber jetzt kommen wir zu dem leidigen Thema. Sie haben FireWire gekillt. Sie haben es getan.
Das Aber das ist jetzt auch so ein bisschen langsam so wie Kenny töten, oder? Das ist, Firewall stirbt einen langsamen Tod, aber einen regelmäßigen.
You Bastards, sage ich nur. Also ich finde, das war jetzt noch ein bisschen zu früh. Das geht einfach nicht.
Was ich ja die spannende Frage finde, warum eigentlich? Also es muss doch wirklich daran liegen, dass sie einfach den Port nicht nach draußen weitergeleitet haben.
Na, weil das Geld kostet.
Die Lizenzgebühren, die sie an sich selber zahlen müssten, meinst du?
Die zahlen sie nicht an sich selber, sondern die zahlen sie erstens an die, also sie zahlen die Lizenzgebühr, indem der Lizenzgebühr zahlt der Chiphersteller und den Chip, den sie da verbauen, der kostet Geld. Und so ein Firewire-Stein macht schon so eine normale Festplatte um 30 Euro teurer. Und selbstverständlich macht das auch ein MacBook um 30
Na,
Euro.
Na, das ist
teurer.
Aber nur ein Premium-Preis,
das
den
du glaube ich auch nicht, dass die so eine Preise
Geräte
haben.
Verkaufen.
Wahrscheinlich ist es im Nvidia-Chip also, sogar schon mit drin. Würde mich nicht wundern.
Da das ist nämlich meine starke empfehle Vermutung. Ich euch mal den Chaos Radio Express Podcast zum Thema USB, wo diese Frage auch kurz aufkam. Du zahlst einfach extrem viel Geld für Firewire. Das ist teure Technologie, weil da so viel Lizenzkohle drin ist. Und bei USB fällt das alles weg. Außerdem ist es so, dieser Chipset hat halt kein Firewire eingebaut. Niemand baut Firewire ein in diese ganze Chipsets-Geschichte. Das heißt, um Firewire zu haben, muss Firewire explizit hinzugefügt werden. Und das, was es auch immer kostet, es kostet. Und auch Apple, die jetzt in Anführungsstrichen Premium-Produkte verkaufen, schaut natürlich auf die Kosten. Und sie schauen sich auch bei jedem Interface an, brauchen wir das noch wirklich oder nicht? Und ich denke, sie sehen es einfach so, wenn wir da alle schreien, MacBook ist Consumer und Consumer kriegt alles in USB. Ich meine, wir haben es ja vorher noch schön ausgebreitet, dass nach wie vor 50% aller Leute, die in ihren Apple Stores reindackeln, sind halt Leute, die new to the Mac sind. Sie gewinnen extrem viele und vor allem mit dem MacBook extrem viele Neukunden dazu. Und das sind Leute, die haben von Firewire noch nie was gehört.
Aber und was ist denn Markt aus den ganzen tollen Videokameras geworden, aus diesem Videoschnitt, den wir alle vor wenigen Jahren noch gemacht haben? Womit machen die Leute heute ihren Videoschnitt?
USB. Die haben jetzt alle USB. Die haben jetzt alle USB 2.0 und mounten direkt als Platte. Und diese alte Scheiße mit irgendwie, ich schließe meine Firewire-Kamera an und übertrage meine Bilder in 1:1 Geschwindigkeit, das ist jetzt vorbei.
Das aber ist gibt's doch noch überall. Jedes Geschäft hat doch noch diese Kameras rumliegen, massenhaft, oder? Oder gibt's, also was wäre denn die Alternative dazu, wenn ich bewegt Bild machen will?
USB.
Aber dann geht ja gar kein Mini-DV.
Nee, das Mini-DV ist Firewire. Was verstehe ich dich jetzt gerade falsch?
Nee, ich meine das Band, das Mini-DV-Band.
Es will auch keiner mehr Bänder haben. Diese Geräte haben jetzt RAM, also Flash-RAM oder Festplatten drin.
Ist das nicht noch ziemlicher Premium-Bereich? Also ich habe mich lange nicht mehr damit beschäftigt, aber ich glaube, das ist schon noch eher Premium-Bereich und dass im Consumer-Bereich doch noch relativ viel mit Bändern gemacht wird.
Also die Leute wollen jetzt HD haben, die Leute wollen jetzt irgendwie schnell auf ihre Videos zugreifen können, die wollen Random Access
schnell,
haben, niemand
USB
will sich mehr hinsetzen.
Schnell
ist Random Access und du kannst halt so eine Kamera einfach über USB anschließen wie eine Festplatte und dann kannst du auf deinen Clip direkt zugreifen und ihn als Datei auf deinen Rechner schieben versus du startest deine Movie-Software und lädst es 1:1 in Bandspeed auf deinen Computer. Also wir bewegen uns einfach weg von diesen Devices und schon die neue Version von iMovie hat ja klar gemacht, wo da die Präferenzen sind, weil sie eben auch nicht mehr alles unterstützen, was das alte iMovie unterstützt hat. Also klar, es gibt jetzt halt noch die Installed Base und die alten Kameras, das ist das eine, die noch Firewire haben. Dann haben wir natürlich die Leute, die noch Festplattensysteme und RAIDs vor allem benutzen, für Backup und so weiter. Und wo es natürlich jetzt auch ganz wüst zuschlägt, und da muss ich sagen, da haben sie echt Mut, dass sie das jetzt machen, das ist natürlich der Audiobereich. Im Audiobereich jedes halbwegs seriöse Audio-Interface wird über Firewire angeschlossen. Und im USB hast du nur 1, 2, 3 Port-Dinger und sehr wenig, was jetzt wirklich so in den Midrange-Bereich reingeht. Aber da werden sie dann halt
aber Leute,
zusammengesessen
die
halt haben.
Auch Audio machen mit ihrem Rechner, sind ja schon eigentlich eher Profis und gehören halt ins 15 Zoll Lager.
Genau, aber auch die Leute hätten sich mal über ein leichteres Gerät gefreut. So, also ich meine, ich sehe mich ja selber so ein bisschen im Lager. Also ich hätte halt wirklich liebend gern auch noch FireWire noch länger in meinem Gerät gehabt, muss mich aber jetzt sozusagen entscheiden zwischen teurer Computer oder eben dieses Interface, und die Entscheidung hätte ich ganz gerne erst in einem oder zwei Jahren gemacht, und jetzt sehe ich mich eben in der Situation, dass ich sie jetzt machen muss und muss sagen, im Zweifelsfall kill ich, glaube ich, eher FireWire, als dass ich mir einen teureren Computer kaufe.
Ja.
Also aber, das ist... Ne? Ich bin aber auch kein Musiker. Ich habe jetzt, also ich bin zwar Podcaster und ich habe es mit FireWire Interfaces probiert, so, aber die haben Latenzprobleme und sowieso, das taugt für mich alles herzlich wenig. Von daher habe ich das eh wieder alles abgestoßen. Trotzdem, es fehlt einfach noch was, weil derzeit ist die Qualität der USB 2.0 Interfaces in Bezug auf Latenz und Vielseitigkeit irgendwie noch nicht da. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das jetzt schnell aufgeholt wird, weil auch im Audiobereich geht alles auf USB 2.0.
Ja. iPhone ist USB, die iPods sind USB, alles ist USB.
Ich denke, FireWire hat einfach keine nennenswerte Zukunft mehr. Also das, ich hab nicht den Eindruck, dass Apple da noch lange mit weitermarschiert. Ich denke, dass die Pro-Desktops und die Pro-Laptops das noch für eine ganze Weile lang weiterführen werden, aber ab dem MacBook nach unten ist jetzt einfach vorbei und auch die Displays werden es nicht mehr haben.
Wahrscheinlich das aber nächste MacBook Pro auch schon nicht mehr.
Naja, also
Gehäuse-Generation wird ja ein paar Jahre dauern.
Das wissen wir nicht. Also ich denke, für die nächsten zwei Jahre wird es auf jeden Fall noch FireWire geben im Pro-Segment. Ja. Ganz klar. Weil, also sonst würden sie ihren kompletten Audiomarkt verlieren. Und das, ich meine, sie entwickeln Logic. Die wissen, wie das aussieht. Die Leute haben, und gerade Musiker, haben ihre Geräte lange. Also ich wäre überrascht, wenn sie es in den nächsten fünf Jahren fallen lassen. Ich wäre aber nicht überrascht, wenn wir über FireWire 800 nicht hinausgehen. Und dass eher damit zu rechnen ist, dass wir bald ein USB 3.0 kriegen, was dann auch in allen Geräten sich wiederfindet und was dann in Bezug auf Performance und Features auch gleichzieht.
Ja, hoffen wir mal.
Aber was jetzt natürlich in dem Zusammenhang ganz lustig ist, dass das kleinste MacBook, was 250 Euro günstiger ist als das nächstgrößere, das hat noch FireWire. Und das hat auch zumindest formell etwas schnelleren Prozessor sogar als die nächstgrößere Generation. Mhm. Weil das kleinste hat 2,1 Gigahertz, das weiße. Mhm. Und natürlich FireWire. Weil es ist ja noch das alte Gerät und das nächstgrößere hat kein FireWire mehr und nur 2 Gigahertz Prozessor.
Aber es ist nicht schneller. Weil du hast einen viel schnelleren Frontside-Bus. Klar. Und die ganze Systemarchitektur, also der Prozessor wird seine 100
Megahertz nicht ausspielen können,
das glaube ich nicht.
Also aber rein formell, also von dem, was der Kunde sieht, der Einsteigerkunde, sagt er, da steht 2,1.
Ja, wenn der Kunde noch an den Megahertz-Mythos glaubt, dann ist das natürlich so. Von daher denke ich, werden sie auch noch eine ganze Menge von diesen weißen Dingern loswerden, weil die sind ja durchaus beliebt.
Sind ja auch gar nicht so schlecht.
Aber einen Transfer-Mode hat man dann nicht mehr, wenn man kein FireWire mehr hat, ne?
Target-Disk-Mode meinst du, ne?
Stimmt, wie geht das eigentlich in Zukunft? Wie kriege ich meine Daten? Achso, nee, ich habe ja auch in Zukunft ein MacBook Pro einfach, damit hat sich der Salat, brauche ich bloß
400-800 Kabel. Du kriegst deine Daten über Gigabit Ethernet.
Ja, WLAN.
Ah, geht.
Na, Gigabit Ethernet, ja. Wenn du es schnell haben willst. Gigabit Ethernet ist schneller als FireWire theoretisch, praktisch nicht, aber praktisch
da aber immer ist der Unterschied nicht so groß. Switch dazu, ne?
Nö. Wieso?
Geht, ich dachte immer, Gigabit Ethernet geht nicht über Crossover.
Doch.
Klar, ja? Geht und außerdem brauchst du ja gar kein Crossover-Kabel, weil die Rechner das ja von alleine umdrehen, die erkennen das ja schon seit
Jahren. Ja, aber das, also zumindest die ersten Geräte mit Gigabit Ethernet konnten, also wenn du die direkt aneinander gehängt hattest, hattest du kein Gigabit Ethernet, sondern du brauchtest zwingend einen Switch dazwischen.
Ach echt?
Nee, ist mir
neu. Gigabit Ethernet tatsächlich nutzen zu können. Ich weiß nicht, ob sie das mittlerweile im Griff haben.
Ist das etwas, was du glaubst oder was du sicher weißt?
Nicht sicher genug, um jetzt meine Hand für ins Feuer zu legen, aber...
Du darfst wieder den Link suchen.
Du darfst dir den Link suchen. Meines Wissens ging das schon immer. Also als Dennis im Club, als irgendwie alle Gigabit-Laptops hatten, das ging doch auch mit normalen Kabeln. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir da nach Crossover-Kabeln gesucht haben.
Ich habe doch schon
mal Speed-Test
gemacht mit Gigabit-Kabel. Dazwischen haben wir 60 Megabyte die Sekunde übertragen. Da war kein Switch dazwischen. Den hatten wir nämlich noch gar nicht. Und das war ein ganz normales Kabel.
Ja. Also das stimmt nicht. Das ging schon immer mit Crossover. Also mit Auto-Crossover.
Dann hat mir da irgendjemand mal...
So.
Aber überhaupt so, das Wort Crossover-Kabel auch schon seit Jahren nicht mehr gehört.
So, was ist noch neu? LED-Display im MacBook, sicherlich keine längere Diskussion
wert. Endlich!
Tastatur-Hintergrundbeleuchtung hatten wir noch. Was natürlich beim MacBook Pro wunderbar ist, haben wir es schon erwähnt, dass Platte und Batterie leicht zu wechseln sind. Ja, haben wir schon erwähnt.
Haben wir schon erwähnt. Ja. Sind wir schon.
WLAN-mäßig.
Mir reicht es mal wieder nicht. Ich hätte gerne noch USB leicht auswechselbar.
Nichts Neues dazugekommen.
Größere Platten gibt es halt jetzt. 128 GB SSD.
Wenn man will, ja.
Wenn man will, ich sehe da noch nicht den Grund dafür und ich finde auch eine 320 GB Platte immer noch interessanter.
Auf jeden.
Ich sag euch, 100 GB frei, das ist wirklich die Devise. Man muss immer 100 GB frei haben, dann ist man ein glücklicher Mensch.
Also eine größere Festplatte will ich mir schon irgendwann nochmal demnächst mal gönnen, weil...
Kostet ja nichts.
Ich habe eine 120er da drin, kostet ja nichts und außerdem so eine blöde 120er Platte, die ist ja wirklich immer voll. Dann gerne mit so 1200 Umdrehungen, was richtig schön schnell ist und... Das ist nochmal fällig. Worüber wir jetzt noch gar nicht geredet haben, ist das MacBook Air. Da gibt es ja auch kleinere Neuigkeiten.
Ja, die haben auch den Nvidia-Stein drin ab November, ne? Glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, das könnte das Gerät nach vorne bringen. Vor allem auch von 80 auf 120 GB könnte eine Menge Leute nochmal auf das R ziehen.
Und das SSD ist auch doppelt so groß jetzt, ne? Nicht mehr 64 Gigabyte, so wie früher, also kleiner als die Platte, sondern jetzt mit 128 GB größer als die Festplatte. Und das ist dann doch schon interessant, weil niemand will downgraden mit SSD, sondern eigentlich mehr
haben. Das stimmt. Genau, man hat sogar mehr für die 500 Euro extra. Ist 500 Euro mehr, ne? Genau.
Irgendwie so, ja.
2,5. Und ja, das wird dann schon richtig interessant. Hat das Größere noch was anderes?
Mehr? Ich glaube nicht.
Das hat den neuen Chipsatz, das hat... ich glaube, der Akku hält nicht mehr ganz so lange, rein formell, beim MacBook Air. Und das ist ja das einzige Gerät, was denselben Akku hat. Das wundert mich nämlich ein bisschen.
Das liegt an dem Chipsatz, an der Grafikleistung.
Ja. Aber bei den MacBooks und bei den MacBook Pros, die halten ja angeblich genauso lange durch.
Haben aber eine schwächere
Akkus haben.
Genau, hat nur noch 50 Wattstunden.
Und das lässt mich noch so ein bisschen am Kopf kratzen. Wie geht das?
Wie geht wieso jetzt hat das?
Wieso hat das MacBook Air mit einem neuen Chipsatz plötzlich ein bei gleichem Akku?
Weil es eine viel, viel leistungsfähige Grafikkarte hat. Deswegen.
Das ist doch beim MacBook genauso.
Ja, beim MacBook haben sie aber auch mehr Platz, um das über Akku und sonstige Maßnahmen auszugleichen. Und beim MacBook Air ist halt nicht so viel Platz.
Aber der Akku ist doch auch kleiner geworden. Auch bei MacBook, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, aber bei dem MacBook Pro ist es ja nur deswegen jetzt mit 5 Stunden, weil du dann auch auf der kleineren Grafikkarte da das rennen lässt, was
stimmt,
ja vorher immer eine dicke war.
Stimmt, bei dem ist es relativ simpel.
Und also, das will ich erstmal sehen, dass das wirklich so real wirklich weniger lange hält. Also, ich kann diesen ganzen Akkuangaben sowieso nicht so Glauben schenken. Das hängt so sehr davon ab, wie man das benutzt. Und, von daher unklar.
Ja.
Ja, also das neue Air ist auf jeden Fall auch ein Kandidat, muss ich sagen. Aber ich glaube, ich will schon noch mehr Platte haben. Was dann aber wiederum fast das einzige Argument wäre. Ne? Zweiter USB-Port. Audio in will ich
hat
auch haben.
Hat das Air denn jetzt eigentlich auch DisplayPort oder noch den Mini-DVI?
Das hat dann auch DisplayPort.
Aha.
Also das Update. Ich denke, dass jedes Geräte-Update, was wir jetzt sehen werden, im Macintosh-Bereich wird DisplayPort mit sich bringen.
Hat er ja gesagt.
Ne? Das ist, glaube ich, ganz klar. Ja, so. Also das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Ergänzung, aber ich glaube, das 17 Zoll, was sie aktualisiert haben,
das
das hat das noch nicht, ne? Also das
ist ja auch nicht aktualisiert, nicht wirklich. Ist ja nur
das ein... Das wird noch aktualisiert. Ja,
ist auch Nvidia-Stein mit drin.
Ach, ist der auch im 17 Zoll jetzt doch mit drin?
Zumindest die Grafik, also der Grafik, also nee, der Chipset ist nicht drin, aber die Grafikkarte, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich blätter nochmal kurz. Wir klicken live.
Na, das war doch schon vorher so. Eine Nvidia-Grafikkarte war doch schon, vorher
drin. Das stimmt, das ist auch nicht die neue. Sonst nach wie vor diese 8600er mit drin.
Aber ich finde ja wirklich ganz irre, dass Apple jetzt wirklich in einem Schlag in allen mobilen Geräten, die sie so haben, in allem, was sie vorgestellt haben, neu den Chipsatzhersteller ausgewechselt haben. Also ich meine, das deutet ja darauf hin, dass dieser Nvidia-Chipsatz, der muss ja wirklich schon ganz großartig sein, dass er sowohl für den Consumer-Einsteiger-Laptop taugt, als auch für das Pro-Gerät, als auch für das Ultramobile.
Ja, ich denke, es geht hier auch einfach darum, dass sie jetzt voll auf GPU-Power setzen. Ich meine, das hatten wir schon ein paar Mal, das Thema mit dem OpenCL, wenn sie mit Snow Leopard für ihre Technologien, für Quartz und was weiß ich, für was noch alles, für Encoder, Decoder, OpenCL nutzen und das sozusagen dann auch voll auf die verfügbare Performance der Grafikkarte zurückgreifen können, dann werden wir da einfach einen signifikanten Speed-Up sehen.
Also das ist sozusagen deine Vorhersage für die Zukunft.
Das ist meine Vorhersage und das ist meiner Meinung nach auch einer der Gründe, warum sie da gerne auch mit Nvidia gehen. Dass es jetzt nicht nur so ist, dass sie mal angerufen haben und gesagt haben, ach, wir haben da jetzt mal so einen Chipsatz, den könnt ihr ja auch mal einbauen, sondern dass das eher eine strategische Partnerschaft an der Stelle ist, weil Nvidia ist der Vorreiter bei dieser CUDA-Geschichte, bei der Programmierbarkeit von Grafikchips überhaupt, also auch schon mit ihren Loadable Shaders, damit hat das ja irgendwie angefangen und die haben ja da ihre eigene Programmiersprache, dieses CG entwickelt am Anfang. Das sind alles so diese Entwicklungsschritte dahin und jetzt ist es halt eben diese mit OpenCL dann auch wirklich gut nutzbare Technologie. Also das ist so das, wo das alles Sinn macht für mich.
Diese Erweiterung von diesem X264-Codec heißt übrigens Badaboom. Falls nochmal wer gucken will.
Badaboom.
Ja.
Ja, schön fand ich ja auch diese Q&A-Session am Ende, wo nochmal ein paar kluge Fragen gestellt wurden. Unter anderem zum Thema Blu-ray.
Genau.
Ihr habt die Antwort sicherlich auch mitbekommen. Fand ich großartig.
Hast du das wörtliche Zitat? Also das wörtliche Zitat kennt ja leider niemand so richtig, aber...
Doch, das kennt man, das ist aufgeschrieben worden. Doch,
das gibt es als Interview irgendwo. Back off, was war's?
It's great to watch the movies, but the licensing of the tech is so complex, we're waiting till things settle down and Blu-ray takes off in the marketplace, wurde da gesagt. Und er meinte noch, es wäre ein Back of Hurt.
Genau.
Und sie hätten da einfach Lizenzprobleme.
Darf man da freundlich rauslesen, dass für Apple Blu-ray tot ist? Ich würde so weit gehen.
Die zweite, also, der zweite Kommentar, der kam dann, glaube ich, von Phil Schiller noch hinterher, wo er dann meinte so, ach, wir haben doch super HD in iTunes.
Eben.
Wer braucht ist ja auch so, also ich meine, das ist wahrscheinlich jetzt der strategische Move von denen, irgendwie entweder Lizenzgebühren runterzukriegen, sodass es sich überhaupt erstmal für die lohnt. Und mit ihrem iTunes HD ist sowieso, dass sie noch was ganz anderes eigentlich im Boot haben. Aber auf lange Sicht wissen die wahrscheinlich auch, dass Blu-ray wird das letzte physikalische Medium noch sein für Movies. Danach ist vorbei mit Medien. Auch einfach keiner mehr.
Das glaube ich auch. Und vielleicht ist es sogar schon... Ich glaube,
dass es schon mit der DVD schon vorbei war eigentlich.
Nee, DVD läuft doch wie Sau. Geh doch mal in eine Videothek, ist alles
ja, voll. Ja,
aber DVD Max ist meint, das letzte Medium.
Genau, Max meint, dass ja, DVD eben, das letzte ist. Das
Blu-ray wird es eben nicht mehr so richtig schaffen. Das wird es nicht genau. ablösen.
Das sehe ich
und deswegen
auch so.
Lohnt es sich nicht mehr, da groß einzusteigen.
Es ist genau. übrigens, ich meine, Sie reden hier von dem Licensing. Sie reden nicht von den Licensing-Costs. Und ich glaube auch nicht, dass die Kosten das eigentliche Problem sind, sondern der Zwang, dass wenn du Blu-ray hast, dass du eben diese vollständige Kette mit HDCP von unten bis oben machen musst.
Genau,
also Blu-ray legt extrem große Last auf dein Systemdesign und das ist, glaube ich, etwas, was Apple einfach mal total scheiße findet. Also sie wollen sich einfach mal nicht nur, damit sie da Blu-ray einbauen können, vorschreiben lassen, was sie da drin haben. Und tatsächlich ist ja auch DisplayPort hat ja sein eigenes Copy-Protection-Schema drin. Also das HDCP von HDMI hat beim DisplayPort ein DPCP, wobei, wenn man den Wikipedia-Artikel glauben darf, nächste
Gibt
Versionen
es das
kann
noch
dann
nicht?
auch HDCP und so weiter. Also die werden sich da schon irgendwie gegenseitig rüberhelfen. Kurz oder wie auch immer, Blu-ray ist kein Thema für Apple und sie sehen das definitiv nicht als strategisches Produkt, sondern eher so als, naja, müssen wir vielleicht irgendwann dann doch mal unter Umständen auch noch mit anbieten, wenn, falls es irgendjemand interessiert. Aber es ist nicht mehr so wie früher, wo DVD-Authoring wirklich ein Kernmarkt war für Apple, sondern ihre Zukunft sehen sie woanders. Die Leute kaufen sich keinen Mac, damit sie damit Blu-ray, interaktive Blu-ray, Scheiben machen können.
Na, und auch bei den PC-Laptops sind ja einige Hersteller mittlerweile dabei, wieder abzurüsten, die vorher Blu-ray-Geräte verkauft haben, die dann einfach jetzt den Blu-ray-Player wieder raus, das Blu-ray-Laufwerk wieder rausschmeißen, weil es niemand will, weil es zu teuer ist, weil die Leute es nicht wirklich annehmen. Also insofern ist meine weitere Vorhersage aus diesem Event für die Zukunft: Blu-ray wird es nie so richtig schaffen. Wenn Apple jetzt kein Blu-ray-Gerät vorstellt, dann werden sie es so bald auch nicht tun.
Sehe ich ähnlich so. Zweite Frage ging zum Thema Touchscreen-Displays. Kurze Antwort. So far it hasn't made a lot of sense to us. Auch wieder eine schöne zurückhaltende Formulierung, aber ist auch so nicht das erste Mal gefallen. Sie denken einfach nicht, dass ein Touchscreen-Computer, also zumindest jetzt bei Laptops, ich weiß ja nicht genau, wie die Frage gestellt wurde, dass das irgendwie eine wichtige Rolle spielt.
Im Interweb kursiert eine schöne Anleitung, wie man sich selber ein kleines Touchscreen-MacBook bauen kann, quasi aus so einem Gigabyte-Netbook. Gibt es eins, das ein Touchscreen hat? Für 400 € oder sowas. Und da hat jemand macOS 10 zum Laufen draufgebracht. Sieht echt ganz hübsch aus, so mit Fingern zu bedienen und mit Stift, aber sieht auch nicht so aus, als ob man es jeden Tag machen möchte.
Und eine dritte Frage ging zum Thema Netbook oder Low-Cost-Laptop. Und da meinte er nur, a nascent market that's just getting started. Wo sie ja auch recht haben. Zumal dieser Netbook-Markt auch derzeit meiner Meinung nach ein bisschen overhyped ist.
Warte mal, was habe ich da gerade vorhin gelesen bei Golem? Für wie viel Prozent des Markt, für wie viel Prozentanteile der schon zuständig ist? Jetzt muss ich mal. Oder ihr könnt euch ja über was anderes unterhalten und ich suche so lange mal raus, wie die Marktanteile sind. Ich glaube, es waren 10% des Marktanteils. Genau. Netbooks schnappen sich 10% vom PC-Markt in Europa. Nicht vom
Ich wollte
Laptop-Markt, sondern
mich
vom
gerade
PC-Markt.
kurz mal auf Klo schleichen, da sagst du, ihr könnt euch unterhalten.
Jetzt
Mann.
habe ich es herausgesucht. 10%.
Ja, das ist,
Also ich muss noch aufs Klo.
ja, das ist wieder diese alte Marktanteilgeschichte. Ich halte da jetzt nicht so viel, weil was mich mal sehr viel mehr interessieren würde, ist, was ist der Dollar-Marktanteil von den Netbooks? Weil was wird denn mit diesen Geräten tatsächlich verdient? Die Teile werden für 300, $400 verkauft. Ich schätze mal, bei der Konkurrenzsituation dürfte die Marge nicht gerade besonders üppig sein. Viel Geld verdienen kann man damit, glaube ich, nicht. Und das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum Apple das derzeit auch noch nicht als einen interessanten Markt ansieht.
Na,
Abgesehen von Usability-Problematiken, die so kleine Geräte mit sich bringen.
und ich vermute mal einfach, dass es also Usability-Probleme auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist ja die Performance bei den Dingern wirklich nicht so doll, wie man es von einem Apple-Gerät erwartet. Also das ist, weil so ein kleines MacBook, muss man ja mal sagen, noch langsamer sollte es ja auch nicht unbedingt sein. Und diese Atom-Dinger sind halt wirklich nochmal deutlich langsamer als so ein kleines MacBook.
Ja, und ich denke auch, dass die Leute nicht bereit sind, einen beliebig kleinen Bildschirm zu akzeptieren. Also, meine hier diesen Asus IPC, den ich dir abgekauft habe, ja, das hat sich ja hier bei Blinkenlights als ein sehr hilfreiches Gerät herausgestellt.
Aber für den täglichen Einsatz komplett unbrauchbar, ist klar.
Absolut, ja, das ist eine schöne Fummelkiste, wo man so Custom Setup und noch ein paar Skripts draufballern und so. Und da konnten wir hier schön unsere Geräte mitflashen. Dafür war das irgendwie alles prima und war auch schön klein zum Rumtragen, wenn man durch die Gegend lief. Aber am Ende ist es einfach kein
Nee.
Gerät, mit dem ich irgendwas machen wollen würde. Und nochmal zu dem Marktanteil, das kam ja bei dieser Präsentation auch nochmal sehr schön zur Sprache. Bei Laptops, fasse ich das jetzt richtig zusammen, bei Laptops macht derzeit, ist jeder dritte Dollar, der ausgegeben wird in den USA, wohlgemerkt, geht an Apple. Also Retail. 30% im Retail-Markt, genau. Der Retail-Markt ist für sie ja sehr wichtig, weil das eben der Konsumermarkt ist vor allem. Da ist es jetzt ein bisschen schwierig zu bewerten, welchen Anteil Online-Verkäufe hat bei Laptops. Von daher ist das auch eine wackelige Zahl. Aber dass halt Apples Dollar-Marktanteil sehr viel höher ist als dieser Stückzahl-Marktanteil, der immer gerne bemüht wird. Das ist ja wichtig, weil Apple verdient einfach mehr Geld in diesem Segment.
Na, Retail ist in dem Segment extrem wichtig, weil Dell damit komplett raus ist.
Ja, aber ich glaube, richtig. Wieso? Dell hat gar keine Läden, ne? Aber Dell verkauft doch sicherlich Rechner über Läden, oder nicht?
Nee, ich weiß nicht, ob sie mittlerweile mit angefangen haben. Die wollten damit anfangen, aber Dell konntest du immer nur über Mailorder bestellen.
Ah, okay.
Historisch.
Ja gut, aber von daher wäre natürlich so eine Statistik auch nochmal interessant. So oder so ist klar, Apple verdient mehr Geld mit einem verkauften Gerät als jemand anders. Und ihr Marktanteil bei, was war das, über 1000 Dollar im Retailmarkt in den USA liegt schon irgendwie bei 66%. Also irgendwie zwei Drittel aller Geräte über 1000 Dollar sind Macs. Das ist schon enorm. Und ich denke auch, dass die nächsten Quartalsergebnisse, wann stehen die an? Ist nicht mehr so lange hin, ne? Werden wahrscheinlich wieder
21. Oktober.
Nächste Woche. Da haben wir schon mal einen Grund, wieder noch eine Sendung eine Woche vorzuziehen. Können wir uns mal über Finanzen unterhalten. Also mal richtig kompetent.
Ja, das ist doch mal, hey. Eine Woche später erklären wir die Finanzmarktkrise. Diesmal richtig.
Genau.
Das wird ein Spaß. Ja, wobei ich, also ganz ehrlich, ich glaube, die Zahlen sind von Apple auch immer schön gerechnet. Also ich meine, da dieses Retail-Argument mit reinzupacken und so, und ich glaube, also Apples Marktanteil ist definitiv am Steigen, und das und ich glaube, dass die MacBooks, die neuen, jetzt wirklich nochmal richtig was dazu beitragen werden, weil das sind ja wirklich, wie ich finde, unglaublich schöne Geräte, aber ich glaube, überbewerten, also ganz so doll, wie es bei laut Apple rüberkommt, ist es dann doch nicht. Wenn ich zugeben muss, dass wenn man hier in einen Café geht und da mal anguckt, wie viele Leute haben da einen PC und wie viele haben einen Mac, dass man schon eher das Gefühl hätte, dass Apple einen Marktanteil von 90% hätte. Egal, wie man rechnet.
Ja, also das ist auf jeden Fall alles noch nicht am Ende. Aber vielleicht sollten wir langsam zum Ende kommen. Ich wollte noch mal. Was für
eine tolle Überleitung.
Ja, vielleicht sollten wir noch mal kurz in die Kommentare gucken hier zu unserem Posting auf MobileMax mit Fragen.
Habt ihr denn auch mitbekommen, dass dieser iPhone Tech Talk ist irgendwann Anfang November?
Habe ich mitbekommen.
In Berlin, ne?
Ja.
Jemand noch nicht weiß, ja. In Berlin, genau.
Ich habe mich angemeldet.
Es fehlt der Developer, genau. Ich habe mich auch angemeldet, aber noch keine Bestätigung bekommen. Und ich habe mich angemeldet, als Berlin noch nicht voll war. Ich weiß nicht, ob es inzwischen schon voll ist.
Ah, warte mal, dann mache ich das jetzt nochmal rasch, weil ich habe mich nämlich noch nicht angemeldet. Und
ganz viele Twitterer oder Follower haben auch schon gesagt, dass sie da hinkommen. Sogar Antenne will kommen.
Also programmieren lernen.
Ja, sie will Quartz Composing einen Schnickschnack machen. Was gar nicht geht auf dem iPhone, wie du letztes Mal berichtet hast.
Ah, Berlin ist voll. Mist. Naja.
Ha, trotzdem anmelden, falls Leute abspringen. Ne? Steht unten dran.
Genau. Tja, Max, wir erzählen, wie es war. Aber ich weiß ja noch gar nicht, ob wir angenommen werden. Also Bestätigung haben wir noch nicht bekommen. Ja, so. Fragen. Hier gibt's Fragen. Wo kauft ihr im Web und in Berlin eure Mac-Hardware?
Und ihr so?
Jo. Ich habe die mal beim Fuchs gekauft, um mal ein bisschen Werbung zu machen. Mache ich aber also schon eine Weile her. Weiß nicht, ob ich da jetzt immer noch kaufen würde. Da, wo billig ist.
Ich kaufe immer noch beim Fuchs. Ja. Beim Fuchs. Machen wir ein bisschen Werbung machen für den Fuchs. Ich glaube, für den Fuchs kann man ordentlich Werbung machen. Fuchs Data in Berlin ist so eine kleine Bude. Eine der wenigen Läden, die halt sowohl Macintosh als auch PC-Kompetenz besitzen. Was immer sehr schön ist, weil man da einfach immer ordentliche Antworten bekommt. So.
Und die können auch löten. Die haben mir mal mein iPod gerettet. Und zwar mein iPod der vierten Generation, der wollte einfach nicht mehr, der ist mir runtergefallen und ging nicht mehr. Und dann hat der mir für 20 Euro hat er mir dann ein neues Kabel eingebaut und danach lief er immer noch ein halbes Jahr. Wobei er mir von vornherein gesagt hat, dass er wahrscheinlich nicht so ewig laufen wird. Also insofern war das, fand ich das damals ein extrem fairen Deal.
Okay.
In der Kastanienallee sitzen die. In der Kastanienallee in Prenzlberg. Aber ansonsten kaufe ich ehrlich gesagt relativ pragmatisch immer da, wo es gerade geht. Was ein Freund von mir festgestellt hat, dass man bei Galeria Kaufhof kriegt man ganz unglaublich günstige Finanzierung für MacBooks und für Apple-Produkte.
Finanzierung. Oha.
Wenn man, machen wir nächste Sendung.
Auf Kredit.
Wenn man so auf Abzahlung. Wenn man auf Kredit kauft, zahlt man da keine Zinsen.
Wir müssen wirklich eine Finanzsendung machen, oder? Wir lernen jetzt einfach alle mal Finanzmarkt und geben unser Halbwissenpreis. So. Gut, also wir haben jetzt zwar noch zwei, drei Nicht-Macintosh-Themen hier mal notiert, aber ich würde die ganz gerne auf die nächste Sendung schieben, weil wir hier gerade noch fleißig sind und ich nicht so viel Zeit habe. Das haben wir ja schon mal.
Die nächste Sendung machen wir dann wieder auch face-to-face, ne?
Genau, die nächste Sendung machen wir face-to-face. Wir können ja mal überlegen, ob wir unseren Senderhythmus erhöhen können. Vielleicht können wir ja Face-to-Face und Skype irgendwie abwechseln, wäre ja auch eine Variante. Mal schauen. Ja, noch letzte Worte von irgendjemand?
Tolle. Ich will ein neues MacBook. Was soll sonst das Wort sein? Neues MacBook Pro.
Schauen wir mal, wer bis zur nächsten Sendung sich was gekauft hat.
Schöne Grüße noch nach Toronto.
Ehrlich. Ja.
Und bis in 2 Wochen in Berlin, oder?
Okay. Ich bin nächste Woche wieder da.
Großartig.
Also, wenn das Flugzeug hält, was es verspricht.
Nämlich fliegt.
Fliegt zum Beispiel, genau. Dahin fliegt, wo es soll und all das.
Nicht zu viel mit Tech-Gadgets rumspielen an Bord, ne? Das bringt ja im Flugzeug immer zum Abstürzen.
Oh.
Telefon anlässt oder sowas oder eine Kamera anschaltet oder ein Laptop oder weißt du
was. Ja, Riesenprobleme. Man hört täglich immer davon.
Total.
Die lügen nur alle.
Okay, Schluss mit dem ganzen Blabla.
Also, alles klar.
Wir sagen tschüss.
Alles klar. Bis demnächst.
Tschüss. Genau. Tschüss.
Tschüss.